Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die still perfect ist. Wie jedes Jahr hört ihr das so lange von mir, bis die Dolphins eine Niederlage haben. Und was war das bitte für ein Saisonstart? Was für eine allgemein sehr, sehr wilde Woche 1 in der NFL? Das muss man definitiv sagen. Aber was war das bitte für ein Feuerwerk, dieses Spiel der Dolphins bei den LA Chargers? Das war wild. Und zwar schön wild. Von beiden Seiten, fand ich. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Ja, Micho lässt sich dieser Woche entschuldigen. Diese Woche war echt busy. Irgendwie hat sich das alles dann hin und her und wer und wie und was. Und dann, ja, sind wir jetzt halt wieder zu zweit. Aber ja, das ist halt mal so. Später, ihr kennt das Spiel aus der letzten Woche. Da könnt ihr uns auch gerne sagen, wie ihr das fandet, ob das für euch angenehmer war. Aber mit dem Gast oder der Gästin halt im zweiten Teil. Das entschlankt das so ein bisschen. Und was es noch entschlankt, zumindest etwas, ist, ich hatte ja am Montag, war ich auf Twitch live. Ihr könnt das immer noch unter Rubik Cubic, also Rubik Cubic, alles mit C, es gibt kein K, zwei C in der Mitte, nachhören, sehen, was ich zum Recap, ich habe mir die Highlights angeschaut, ein paar Stats angeschaut und das planen wir jetzt häufiger am Montag, hoffentlich nächste Woche, muss ich Danny noch Bescheid geben. Eigentlich ist Danny nächste Woche Montag dabei, ich kann aber abends gar nicht, das heißt, ich habe halt Urlaub an dem Tag, das heißt, ich müsste es mittags irgendwann aufnehmen, ich hoffe, er kann da, das muss ich nur noch schreiben, das habe ich jetzt noch nicht getan. Aber das gibt's auf jeden Fall regelmäßiger jetzt, das Format. Und da muss ich ja nochmal schauen. Wir werden da vermutlich auch nochmal einen extra Kanal für anlegen. Ja, dass ihr das auch einfacher findet. Und das kann man auch real life sehen. Wir werden uns auch bemühen, das auf YouTube hochzuladen. Wenn ihr das möchtet, gebt uns da gerne Feedback. Schreibt uns da, wenn ihr es gesehen habt, wie ihr es fandet. Oder ob ihr auch wünscht, dass das auf YouTube läuft. So. Das war lange Rede und ganz viel Sinn natürlich. Tobi, Woche 1 ist vorbei und wir haben im Vorgespräch gerade überlegt. News hast du nicht mehr gefunden jetzt spontan, oder?
Also Dolphins-related News gibt's tatsächlich gar nicht. Liegt wahrscheinlich in erster Linie daran, dass das Team Montag zurückgeflogen ist und erst so langsam sich wieder in die Vorbereitung macht.
Genau, ich meine, die müssen ja dann schon fast wieder losfliegen, weil die spielen ja in Boston diese Woche. Und ja, wir werden jetzt, nur damit ihr das wisst, was passiert jetzt, wir werden erst in die Analyse des Spiels gehen. Und nach der Analyse des Spiels kommt das Roundup. Micho ist zwar nicht dabei, aber Micho, er hat euch letzte Woche versprochen, es gibt provokante Thesen. Und ich muss sagen, er hat mir 5 Sprüche mit Fragen, die sind schon provokant gestellt. Also er hat das, was er gesagt hat, das hat er meiner Meinung nach versprochen. Ich dachte so, da will jemand die Welt brennen sehen. Aber Tobi weiß noch von nichts. Das ist das Schöne. Wir werden dazu aber nach der Analyse kommen. Damit steigen wir jetzt auch gleich ein, weil es gibt keine News. Damit sind wir gleich beim Spiel der Miami Dolphins in Woche 1. Die Dolphins gewinnen mit 36-34 bei den Los Angeles Chargers. Und was war das bitte für ein Spiel? Es ging hin und her. Es gab 6 oder mehr Führungswechsel. Ich weiß es gerade gar nicht.
7.
7. Siehst du, der Mann der Zahlen liefert gleich schon wieder. Wenn man sich die Win-Probability anguckt, die Gewinnwahrscheinlichkeit, dann ging das erst zu Dolphins, dann waren die Chargers schon bei über 70%, dann hatten die Dolphins wieder fast 60, dann hatten die Chargers schon wieder fast 70%, dann hatten die Dolphins wieder knapp über 50, dann hatten die Chargers wieder irgendwie 65, dann gab es die Dolphins, die dann einmal mal hochgepiekt sind auf fast 60, dann 4. Quarter, die Chargers waren schon fast bei 80% und am Ende Dolphins bei 100%. Also wie gesagt, es ging hin und her. Es war ein Backpfeifen-Wettbewerb, wenn man das so nennen möchte. Aber bevor meine Zunge sich jetzt hier noch mehr überschlägt, Tobi, was sind deine Eindrücke vom ersten Spiel der Miami Dolphins in der Saison 2023.
Also, wir hatten ja alle ein knappes Spiel erwartet. Wir hatten alle erwartet, dass es eng werden würde, aber dass da 70 Punkte fallen, hatte ich jetzt nur beim besten Willen nicht erwartet. Also, was da Mike McDaniel und teilweise Brandon Staley auf das Feld gezaubert haben an offensiven Plays und an offensiver Produktion, war schon schwer beeindruckend und sehr beeindruckend. In Anführungszeichen rostiger Start der Dolphins, was dann hinterher dazu geführt hat, dass man immer so ein bisschen unzufrieden war, so nach dem Motto, ja, hätten sie mal nicht im ersten Drive zwei Fumbles gehabt, von denen sie einen an der gegnerischen 2 abgegeben haben, und hätten sie da gepunktet, dann hätte man vielleicht ein bisschen ein entspannteres Spiel gehabt. Ansonsten war es Miami Dolphins Drama par excellence bis zur letzten Sekunde. Die Dolphins haben ein sehr gutes Spiel gespielt, aber die Dolphins haben nicht perfekt gespielt. Provokante These vielleicht hier an der Stelle. Zwar hat Tua eine sehr gute Leistung gebracht, er hatte aber auch so seine Schwachpunkte, und mehr als dass Tua das Spiel gewonnen hat, hat aus meiner Sicht Justin Herbert das Spiel in einer entscheidenden Situation für die Chargers im wahrsten Sinne des Wortes weggeworfen, aber dazu kommen wir gleich noch. Ansonsten, naja, man muss sich nur die Stats von Tua und die Stats von Tyreek Hill ansehen, um zu erkennen, was das für ein Spiel war. Also Tua mit 466 Yards und 3 Touchdowns, Tyreek Hill mit 215 Yards und 2 Touchdowns bei 11 Receptions, also Wahnsinn. Diese Combo hat ganz im Gegensatz zu dem Spiel letztes Jahr, wo die Chargers in der Lage waren, Tyreek Hill und Jalen Waddle rauszunehmen, das hat dieses Jahr überhaupt nicht, also das hat überhaupt nicht funktioniert. Du hattest immer den Eindruck, dass die Dolphins zwar aufgrund der Produktion der Chargers im Running Game mithalten mussten. Ich hatte aber auch immer den Eindruck, dass sie da mithalten können und dass sie jederzeit in der Lage sind, nachzuziehen und da Punkte aufs Board zu zimmern und Punkte aufs Board zu bringen. Ich hatte also zu keinem Zeitpunkt des Spiels den Eindruck, dass Miami das nicht gewinnen kann. Und als ich ein bisschen angefangen habe zu zweifeln, hat die Fangio-Defense das ausgepackt, was man von ihr vielleicht erwarten kann, wenn das Ganze sich alles verfestigt und implementiert. Man hat da gesehen an der einen oder anderen Stelle, es gab einen klaren Gameplan. Die Chargers sollten uns nicht durch die Luft, sondern auf den Boden schlagen. Also Justin Herbert hat man weitestgehend rausgenommen. Also 23 von 33 für 228 Yards und ein Touchdown, ein Passer-Rating von unter 100. Also da hat er auch schon viel bessere Spiele gemacht. Man hat mehr oder weniger das Duo Keenan Allen und Mike Williams, der dann durch eine Verletzung gehandicapt war, rausgenommen und die Big Plays weggenommen, die diese Chargers Offense zu leisten imstande ist. Das einzige Big Play, was die Chargers produziert haben, war auf dem Boden der 55 Yard Lauf von Austin Ekeler. Also der hat eine Lücke dann sehr gut ausgenutzt. Ekeler sowieso sehr aktiv und fast nie zu bremsen. Joshua Kelly fast nie zu bremsen. Aber auch da hatte ich so den Eindruck, dass es in den Situationen, wo es dann wirklich darauf ankam, dass die Dolphins da nochmal in der Lage waren, auch in der Run-Defense eine Schippe draufzulegen und dass es da einige positive Erkenntnisse gab, dass es in der Defense aber auch einige Dinge gab, wo man sich Gedanken machen muss. Wie ich eben schon gesagt hatte, das Spiel war nicht perfekt, dass Xavier Howard 3 Flaggen kassiert, ist bedenklich, weil ihm an der einen oder anderen Stelle einfach der Speed fehlt. Aber generell muss man sagen, wir haben die tiefen Dinger weggenommen, die Coverage war relativ gut. Man hat einen Eindruck davon bekommen, wie Vic Fangio die Defense aufstellen möchte und wie das Ganze aussehen soll. Und wie gesagt, klar haben uns die Chargers auf dem Boden, ich weiß gar nicht, 200 schieß mich tot Yards reingedrückt im Rushing, aber trotzdem war das in der Gesamtheit so, dass gerade auch über Tua und Tyreek Hill hinaus einige Spieler wirklich positiv überrascht und geglänzt haben, wo man es nicht unbedingt erwarten konnte, beziehungsweise wo man es gar nicht für möglich gehalten hätte. Also das muss man schon sagen. Da gibt es einige stille Helden, die jetzt von der herausragenden Leistung von Tua und Tyreek Hill ein bisschen überdeckt werden, die aber auch wahnsinnig gut gespielt haben.
Das ist an vielen Stellen interessant. Der OC ist übrigens Kellen Moore. Braden O'Staley ist tatsächlich für die Defense zuständig bei den Chargers. Weil du hast am Anfang gesagt,
der Head Coach und OC, ne? Ja, ja.
DC.
Verwechselt. Ist der eine nicht der Head Coach?
Ja. Staley ist der Head Coach und DC und Kellen Moore ist der OC.
Ja, ja, genau. Ich hatte Head Coach und OC verwechselt.
Ja, das ich dachte nur, das sage ich gerade noch, falls draußen Leute irritiert sind oder so wie ich es gemacht habe, die das Review der Jungs vom Blitztalk gehört und ihnen auf Twitter noch so ein paar Sachen geschrieben, weil es war schon krass. Ich würde gar nicht unbedingt, also wo das finde ich gleich noch interessant, wo Justin Herbert das Spiel weggeworfen haben soll. Und Defenses, die von Vic Fangio tendieren dazu, eher anfällig zu sein gegen den Lauf. Aber auch nur deswegen, weil sie dir vieles sonst wegnehmen. Es gab da schon das ein oder andere Play, was ein bisschen länger war. Die 36-Yard-Reception, beziehungsweise der Yards-After-Catch, mit den Yards-After-Catch, die 36 Yards von Keen Allen einmal und Austin Eckler hatte auch immer irgendwie über 30 Yards durch den Pass und dann die Yards after Catch. Das ist schon passiert, aber die Defenses stehen arg in der Kritik bei beiden. Ich glaube, beide Teams sind nicht so schlecht in der Defense, wie sie gemacht werden, weil, Tobi, du hast es schon richtig gesagt, wir haben den halt viel im Passing-Game weggenommen und Herbert hatte seine Probleme mit der Sideline, also Pässe an die außerhalb der Numbers. Das war nicht so sein Spiel. Also das war ein bisschen fraglich, muss ich gestehen. Aber ansonsten hat Herbert auch ein solides Spiel gemacht. Es war definitiv nicht sein Bestes, aber es war okay. Das, was mich bei den Chargers offensiv, was man gesehen hat, den Einfluss von Kellen Moore, ist einfach die verschiedenen Looks im Laufspiel. Und dass sie halt nicht die Titans gegen Edge Defender unbedingt laufen lassen, sondern tatsächlich in die andere Richtung swingen und also quasi die Titans rüberbringen und nicht die Swing Tackle und so weiter und so fort. Super, super spannend. Und das, ja, war zum Teil sehr, sehr effektiv. Ich meine, die Chargers mit ihrem Lauf waren super effektiv. Und du hast es angesprochen. Man hatte schon immer so das Gefühl, wir können noch einen nachlegen. Und das ist der Unterschied zwischen einer effektiven Offense, die die Chargers definitiv hatten, und einer explosiven Offense, die wir hatten. Ja, weil unser Laufspiel war nicht, das war besser, aber es war nicht super effektiv. Wir hatten einige Runs, die nicht gut waren, einige waren gut, und einer hat mich besonders geärgert, das war der über Isukanma, wenn der Junge etwas geduldiger ist. Ja, und das ist halt, der ist das ist quasi sein Rookie-Year, weil er hat letztes Jahr eigentlich faktisch nicht wirklich gespielt. Das Play, bevor wir den Fumble haben, da läuft er über außen, Smythe ist vor ihm und er muss nur darauf warten, in welche Richtung Smythe blockt und nimmt dann die andere Richtung. Dadurch, dass er sein Tempo aufnimmt, durch die Mitte zieht, wird er von dem ersten Verteidiger berührt. Dann hat Bosa genug Zeit, um das Gap zu schließen und ihn zu Fall zu bringen. Super ärgerlich. Das wäre ein Touchdown gewesen. Aber in dem nächsten Spielzug verlieren wir halt den Ball. Wegen einem schlechten Snap, wegen schlechter Kommunikation zwischen Tour und unserem Center. War definitiv schwierig, aber insgesamt muss man sagen, dass Mike McDaniel da wirklich was aus dem Hut gezaubert hat. Eine Geschichte, die mir aufgefallen ist, als ich dann nach dem Spiel irgendwann auf die Snapcounts geschaut habe, da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Ich habe ja auch in dem Livestream schon gesagt, die eine war Defense. Und da ist es so, dass DeShone Elliott alle Snaps, defensiven Snaps, oder fast alle defensiven Snaps auf jeden Fall gespielt hat. Und Brandon Jones hat 2 defensive Snaps gespielt. Das ist auf jeden Fall was, was man beobachten sollte. Und wo wir jetzt gespannt sein dürfen, wie das weitergeht. Ob Brandon Jones in einer Defense von Vic Fangio vielleicht nicht der optimale Spieler ist. Wir hatten ja aus dem Camp auch so ein bisschen gehört, Safeties, weil wir waren ja eigentlich recht positiv bei den Safeties. Aus dem Camp kam aber so ein bisschen das Feedback so, man ist nicht so ganz zufrieden. Ich hab's nicht verstanden. Man sieht jetzt so ein bisschen, offensichtlich ist Brandon Jones vielleicht nicht der Spieler, den man dort haben möchte. Ein Thema, was ich jetzt noch sagen will, ist, dass die Dolphins aus dem Spiel gegen die Chargers gelernt haben. Und etwas komplett anderes gemacht haben. Und zwar haben die Dolphins letztes Jahr viel mit Jet Sweep gearbeitet. Was heißt das? Ein Spieler läuft von der rechten Seite zum Beispiel auf die linke Seite oder umgekehrt. Also man durchläuft sozusagen die komplette Offense. Also komplett einmal an der Line vorbei. Das gibt der Defense die Möglichkeit, sich zu besprechen oder halt zumindest kommunikativ sich auszutauschen. Das hat Mike McDaniel diese Woche ein bisschen anders gemacht. Er hat Tyreek Hill so oft in Motion und auch andere Spieler so oft in Motion. Die Dolphins hatten die zweitmeiste Pre-Snap-Motion. Ich glaube, wer war nur noch höher? Waren es die 49ers? Ich glaube. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es können auch
die Patriots, glaube ich. Ich meine, ich hätte das gelesen, dass die anderes Ding.
Raiders hätte ich jetzt noch, aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, aber auf jeden Fall waren die Dolphins auf Platz 2. Never mind, wer auf Platz 1 ist. So, jetzt ist es so, der Hill ist auf so viele verschiedene Arten in Motion gegangen. Von innen nach außen, von außen leicht nach innen. Er ist aber auf der gleichen Seite geblieben. Und das gibt dieser Defense nicht die Möglichkeit, sich darauf zu einzustellen. Da bin ich jetzt als kleinen Vorgriff super gespannt auf die nächste Woche, weil da wartet Bill Belichick, der sich das Spiel jetzt angucken wird, und da bin ich gespannt, ob der Antworten findet. Das wird super, 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 super spannend. Habe ich richtig Bock drauf. Bin ein bisschen Hype drauf, muss ich gestehen. Aber kommen wir zurück zum Spiel gegen die LA Chargers. Was ist dir denn noch so aufgefallen, Tobi, von dem, was du jetzt noch nicht gesagt hast? Oder hattest du schon alles gesagt?
Unser Head Coach hat die dicksten Eier der Welt. Und unser Head Coach weiß alles, kann alles und kann sogar die Blödheit der Chargers-Defender vorhersehen. Also, dass wir den letzten Drive vor der Halbzeit bei, ich glaube, lass mich überlegen, ich meine, 19 Sekunden auf der Uhr oder 9 Sekunden auf der Uhr oder wie viel da noch nach dem Ding drauf waren, dass wir das ausspielen oder dass wir da noch was probieren. Also das ist schon das war schon extrem bemerkenswert, dass dann JC Jackson auch noch so blöde ist und den Dolphins quasi 3 Punkte schenkt, war umso bemerkenswerter. Also klar, den einen Pass, den Tua dann auf Waddle anbringt, dass sie dann quasi fast an der Mittellinie stehen und dann versuchen eine Hail Mary und dann gucken wir mal. Da musste schon Eier für haben und dass dann da tatsächlich auch noch einer drauf reinfällt, das war natürlich also ich habe selten im Football, und ich gucke das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ich habe selten eine dämlichere Defensivaktion gesehen als das, weil es war schon quasi Schleife drum und den Dolphins 3 Punkte geschenkt. So dämlich, ne? Ich habe das Spiel dann mit jemandem zusammengeguckt, musste dem dann erklären, ja, das Spiel endet bei einer Strafe nicht, wenn die Zeit auf Null ist. Nein, die Dolphins können jetzt noch ein Field Goal schießen und dämlich. Einfach nur saumäßig dämlich. Es fehlen mir die Worte. Ich will als Coach wäre ich in der Halbzeit ausgerastet, ehrlich gesagt, wie man das machen kann. Aber positiv gesehen, wie Mike McDaniel das, und das wird er getan haben, sich schon gedacht hat und wie er das als Möglichkeit mit einbezogen hat, um eben 9 Sekunden vor Schluss nochmal 2 Plays zu callen. Respekt. Und das sehen auch viele Experten so, dass Mike McDaniel da am Sonntag durch sein Playcalling ganz viel an Credibility gewonnen hat.
Ja, wobei ich sagen muss, da nicht aufs Knie zu gehen, ist halt nur die richtige Entscheidung. Du hast eine sehr explosive Offense. Da, also für die Entscheidung, da jetzt doch das auszuspielen, wenn du Spieler wie Hill und Waddle hast, die mit ihrer Geschwindigkeit halt dann auch viele ausrichten können, da weiß ich gar nicht, ob das jetzt so outstanding ist. Also er war einmal mutig beim 4. und 7, wo er dafür gegangen ist. Das war nice. Das muss man ihm schon lassen. Und wir hatten aber, glaube ich, einmal eine Situation, wo irgendwie 4. und 2 oder 4. und 4 irgendwie in der Hälfte der Chargers, wo wir dann das Field Goal genommen haben, was auch wohl in Ordnung war von dem, aber ja, nichtsdestotrotz, also das war 4. und 5, genau, das war kurz vor der Endzone. Das war direkt nach dem Pass-Break-Up von Derwin James, der sehr, sehr gut war. Da konnte man nicht viel anderes zu sagen. Und ja, das Einzige, also was Mike McDaniel schafft, ist einfach eine Offense zu gestalten, die perfekt auf die Stärken seiner Spieler zugeschnitten ist. Weil, und das wissen wir alle, Tua ist nicht Patrick Mahomes. Tua hat keinen Arm wie Justin Herbert, wie Josh Allen. Da kann man jetzt mal außen vor lassen bei Josh Allen, wie er ihn nutzt. Das war wieder Vogelwild. Aber diesen Arm hat er nicht. Tuas Stärken sind in der Anticipation, im Rhythmus. Und das sind die Stärken, die er hat. Und das sind die Stärken, er hat einfach den schnellsten Release der Liga. Und das, was er damit anrichten kann, ist genau das, was Mike McDaniel exposed. Und das macht kaum ein anderer auf. Da kannst du Andy Reid mit Patrick Mahomes noch nennen. Und dann hast du noch Kyle Shanahan. Und dann hört die Liste aber auch schon auf. Also er ist einfach ein Top 3. Viele Dolphins-Fans und der ein oder andere Experte, unter anderem Adrian Franke, haben ihn ja auch dann momentan zum besten Playcaller gekürt. Aktuell in der NFL. Und das ist einfach stark gewesen. In der Defense haben wir schon kurz drüber gesprochen. Ich meine, der Druck war nicht so extrem da, aber das war auch zu erwarten bei dieser krassen Line der Chargers. Alleine Nick Chubb hat, Bradley Chubb hat.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, ich verwechsel die beiden immer. Aber ich muss jedes Mal nachdenken. Jedes Mal vorher. hat keinen einzigen Pressure erzeugt. Ist halt Rashawn Slater. Das ist ein All-Pro-Tackle. Da kann das mal passieren, dass du keine Chance hast an dem Tag. Der hat den mal einen langen Arm verhungern lassen. So what? Passiert. Jalen Phillips, 7 Pressure. Einfach der Typ ist on fire. Durch die Mitte ging nicht so viel wie gedacht. Da muss ein bisschen mehr kommen. Aber die Leute waren da, wenn sie gebraucht wurden. Linebacker passt. Da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen aufpassen mit der Analyse nächste Woche. Bin ich gespannt, weil LVG hat relativ viel gespielt und David Long hat irgendwann weniger gespielt. Da bin ich jetzt noch nicht so weit gekommen, weil ich habe ewig den Coach-Film gesucht auf The Zone. Ich habe ihn dann heute gefunden, hatte aber keine Zeit mehr. Dementsprechend, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen Study reinstecken. Das war super interessant und ja, Xavier Howard muss ich wieder ein bisschen akklimatisieren, hatte ein bisschen Pech bei der einen oder anderen Flagge. Aber das passiert. Was mir in der Offensive noch aufgefallen ist, erstens, also jetzt geht's um Snap-Counts. Wir haben ja bei einer Preview haben wir über Snap-Counts gesprochen. Tyreek Hill war letzte Saison bei 75% der Snaps auf dem Feld. In dem Spiel jetzt war Tyreek Hill in Anführungsstrichen nur bei 66% der Snaps. Das sind also 2/3 anstatt 3/4. Das ist schon ordentlich. Das sind 10 Prozentpunkte. Das sind, wenn du 50 offensive Plays hast, sind das 5 Plays weniger. Und da war er nicht auf dem Feld. Waddle war auch nicht immer auf dem Feld. Die Dolphins hatten, ich glaube, es waren 50 oder knapp über 50%, wo sie ohne Tyreek Hill und oder Jalen Waddle auf dem Feld waren. Das heißt, selbst hier haben wir Lösungen gefunden. Weil Esukanma ist aufgetaucht. Craycraft ist aufgetaucht. Braxton Berrios, der Dude, das hatte so leichte Edelman-Vibes, wie der Tour bei dem einen Third Down einfach dann zurückgekommen ist und bei dem Pass auf, wo er in der Mitte den Ball gefangen hat, wo er die Hände drunter gekriegt hat. Das war einfach richtig, richtig stark. Und dann ist mir noch eins aufgefallen. Wir haben ja über die Tight Ends gesprochen. Und Durham Smythe hat tatsächlich alle Offensive Snaps gespielt. Fand ich super, super interessant. Hat natürlich auch Catches gehabt, hat dann einmal den Touchdown-Catch nicht machen können. Aber das ist schon interessant, was so in Woche 1 passiert ist, würde ich sagen. Und Tobi, willst du über die O-Line sprechen?
Also was will ich dazu noch großartig sagen? Also da lügen die Zahlen nicht. Ich hatte gelesen bei den Beatwritern, dass Isaiah Wynn als Guard seine Sache jetzt nicht so schlecht macht, dass er dann aber ein Spiel hinlegt ohne Pressure, ohne Sack, ohne Hurry, also quasi so ein Spiel habe ich ihm nicht zugetraut, dass Austin Jackson natürlich und Kendall Lamb natürlich keine Offenbarung sind, aber dass auch die beiden es bei 5 Pressures beziehungsweise 4 Pressures belassen und dass Tua das Spiel ohne einen einzigen Sack beendet, das war schon das hätte ich nie gedacht. Klar, Tyreek Hill, dem kann man das zutrauen, dass er mal so ein Spiel raushaut. Dass unsere O-Line war jetzt nicht outstanding, aber im Vergleich zu dem, was wir schon an O-Line-Spiel gesehen haben und der Tatsache, dass Terron Armstead gar nicht gespielt hat, das kann man gar nicht hoch genug loben. Die Tatsache, dass Braxton Berrios 2 ganz wichtige Catches hatte und tatsächlich nicht nur bei den Special Teams eine Waffe zu sein scheint und dass da auch die Connection mit Tua so gut ist, dass River Craycraft ein Faktor in der Offense ist, dass unser Tight End Spiel auch mit 8 Millionen Salary Cap weniger nicht gerade das Schlechteste ist. Also das waren offensive Erkenntnisse, die haben mich tatsächlich sogar gefreut. Also die haben mich sehr gefreut.
Ja, ich war auch echt super, super irritiert. Weil ich hätte, also ich habe ja nie im Leben damit gerechnet, dass wir da, also ich hatte ja schon so meine Sorgen um Tour, muss ich gestehen. Aber dass wir da mit 10 individuellen Pressures rausgehen, beziehungsweise 11, eine ging noch auf Tour. Insgesamt waren 17 Pressures. 17 und jetzt 10 davon gingen auf die O-Line. Manche Pressure sind automatisch generiert. Wir hatten ein Play, wo wir zum Beispiel Bosa über Tours linke Seite auf ihn zukamen und wir an Bosa, also gegen den Blitz, durch den Blitz durchgespielt haben sozusagen. Und das ist dann natürlich auch ein Pressure, aber der ist bewusst gewählt und das zählt als Pressure in die Statistik ein, geht aber auf keine Person dieser Pressure. So, das muss man wissen. Tua stand bei 30% circa seiner Dropbacks unter Druck. Justin Herbert bei 35%. Sah nach weniger aus. Aber wenn man sich das dann halt nochmal anguckt, dann sieht man schon, dass der Druck ab und zu mal näher war. Die Quarterback-Hits sind halt ausgeblieben und die Sacks bis auf am Ende und der von Kohu sind einfach so ein bisschen ausgeblieben. Das ist das, was dann natürlich, wenn du nicht diese flashy Plays hast, dann ist man schnell dabei zu sagen, so ja, da war gar kein Druck da, aber es war schon Druck da, aber nicht wie gewünscht. Ja, der kam selten komplett durch, haben die Jungs vom Blitztalk auch in ihrem Podcast gesagt. Es war Pressure da, aber man ist zum Beispiel nicht bis zu Tour gekommen aus der Sicht der Chargers, ja, weil Tour den Ball einfach wieder sehr, sehr schnell losgeworden ist. Und ja, ich bin ohne Terron Armstead kein Sack gegen die Chargers. So, ich bin skeptisch immer noch. Ja, ich will nicht zu viel hypen. Aber das war schon sehr, sehr, sehr schön. Würde ich behaupten. Dementsprechend schauen wir einfach mal, ob das im nächsten Spiel auch so ist. Es gibt PFF, dann CIS und ESPN, die ranken die O-Lines und nach Spieltag 1 sind im gesamten Ranking, wenn man dann halt Punkte verkippt, die Dolphins auf Platz 12. Wir waren in den letzten Jahren, glaube ich, nie besser als 28. Das ist krass. Die sind endlich mal auf der linken Seite, weil links sind die Teams von 1 bis 15. Es ist so verrückt. Oder 1 bis 16. Es ist so verrückt. Aber gut. Möchtest du noch etwas hinzufügen?
Also ich denke, man kann die Offensive gar nicht genug loben. Klar, das Problem an der Sache ist, dass wir immer noch nicht so wirklich das Laufspiel haben. Aber wenn wir durch die Luft 450 bis 500 Yards produzieren, dann nehme ich das natürlich gerne. Es haben mich einige Dinge positiv gestimmt. Und man hat so den Eindruck, weil du, wie du eben sagtest, die Chargers Defense ja noch nicht gerade eine Laufkundschaft ist, dass man da eine Offense auf das Feld stellen kann, die gegen auch die, ich nenne sie mal, die besseren Defenses der Liga durchaus bestehen kann. Und das macht mir Mut. Und dass es jetzt defensiv so ausgesehen hat, wie es ausgesehen hat. Gut, wir haben vor der Saison schon gesagt, das mit der Fangio Defense wird ein bisschen Zeit dauern. Da müssen sich alle erst alle dran gewöhnen. Wenn wir solche Spiele gewinnen und wenn wir die mit der Offense gewinnen, es wird auch 2 oder 3 Spiele kommen, geben, da wird es auf die Defense ankommen. Und wenn man es mal runterbricht, in den entscheidenden Situationen, du hast die eine Situation eben nach der Interception angesprochen, wo es auf die Defense ankam, hat sie ja auch super gehalten und hat sie ja auch produziert, gerade als das Spiel on the line war, Justin Herbert so unter Druck zu setzen, dass er eben den letzten Drive so durchgeführt hat, wie er ihn durchgeführt hat, dass er nicht zum Field Goal führen konnte, war zu einem großen Teil in den Situationen der Defense zu verdanken.
Ja, Und ich bin halt gespannt, was jetzt so ein kleiner Ausblick auf die Saison. Vic Fangio ist natürlich ein defensive-minded Coach, ein Mastermind, wie ihn manche nennen. Er hat schon Ahnung. Die Frage ist, die ich mir stelle, wir hatten ja Probleme mit dem In-Season-Adjustment in der zweiten Saisonhälfte letzte Saison. Ich verspreche mir eigentlich auch von Vic Fangio, dass er dort Mike McDaniel unter die Arme greift und dass das besser wird. Das wollte ich nur noch mal losgeworden sein. Und damit müssen wir noch sagen, dass Tour AFC Offensive Player of the Week ist. Damit war zu rechnen, denke ich. Also das war wahrscheinlich entweder Tyreek Hill oder Tour. Und da kann man vermutlich beiden den Award geben. Micho hätte seinen Offensiv-Award auch an Tour gegeben, weil Tour einfach, Tyreek Hill hat viel gemacht, Tour hat vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht. Und das fällt mir jetzt gerade noch ein, was wollte ich unbedingt sagen. Tour hatte wieder Flaws in seinem Game. Der Wurf auf Smythe in Triple Coverage forciert, muss er nicht machen. Der Underthrown-Ball auf Tyreek Hill, die erste Incompletion, die er gehabt hat, ja, kann er besser werfen. Die Interception. Man wirft keinen Jumpball auf Braxton Berrios. Come on. Auch wenn JC Jackson in der ersten Halbzeit da eine Pass Interference gemacht hat. Come on, Tour. Ja? Das waren Flaws. Kann er besser machen. Aber, und das ist eine Sache, die mich so ein bisschen hypt. Tour hat Sachen gezeigt, die er uns letztes Jahr nicht gezeigt hat. Der Scramble, wir haben den Pass auf Berrios an die Sideline vorhin angesprochen, beim dritten und 15 oder was es war. Das haben wir letzte Saison nicht von Tour gesehen. Der Pass mit dem Step-Up in der Pocket, dann off-Plattform, der Pass auf Tyreek Hill ist der, von dem ich spreche. Das haben wir letzte Saison nicht von Tour gesehen. Der hatte 3-4 Pässe off-Plattform, außerhalb des Scripts, die gut waren. Und wenn das weiterhin der Fall ist und das jetzt nicht eine Eintagsfliege war, dann ist Tour dabei, den nächsten Schritt zu machen und dann hat er meiner Meinung nach eine Chance, auch dauerhaft ein Top-10-Quarterback zu sein. Weil er letzte Saison sich sehr viel auf die Calls von Mike McDaniel verlassen hat. Und das ist auch der Pass in die Endzone auf Braxton Berrios, der den Ball nicht festhalten kann. Letztes Jahr hätte Tua den versucht zu forcieren, direkt in die Coverage rein. Was hat Tua jetzt gemacht? Er ist aus der Pocket rausgegangen und dann ein Zip einfach wegen dem Quick Release auf kurzer Entfernung auf Berrios, der kann den Ball nicht reinbringen. Das war ein schwerer Catch. Der Ball musste aber so kommen, weil Verteidiger waren drumrum. Das ist etwas, was wir letzte Saison nicht auf diesem Niveau von Tour gesehen haben. Das hypt mich ein bisschen. Da bin ich gespannt, ob es das in den nächsten Spielen auch gibt. Michos defensiver Spieler des Spiels und wahrscheinlich sehr eher noch ist Kader Kohu. Finde ich super spannend, einfach aufgrund der Sache, dass er seinen Job wirklich gut gemacht hat in Coverage. Er war fast unser Nummer 1 Corner in dem Spiel. Einfach, er schreibt diese Geschichte weiter und sein Blitz bei Dritter und einem, wo der Playcall interessant war von den Chargers. Ich wäre gelaufen, aber gut, ist halt so. Er hat den Sack gebracht gegen Justin Herbert. Genial. Tobi, welches wäre denn dein Player of the Game?
Defensiv.
Wie du möchtest. Du kannst auch einfach einen generell nennen.
Also, klar ist offensichtlich, dass es eigentlich Tua oder Tyreek Hill werden müssen. Ich gehe aber einen anderen Weg. Ich habe das ja eben schon erläutert. Also, ich hatte aus irgendeiner Laune heraus gehofft, dass Isaiah Wynn so ein Spiel zeigen kann. Dass er das wirklich zeigt, ist für mich absolut überraschend und beeindruckend. Und deswegen, wegen der Leistung, die nun nicht gerade erwartbar war und die nun nicht gerade auf dem Tablett daherkommt, weil ich eben schon gesagt habe, also gut, Tua hat sowas gegen die Ravens schon mal gezeigt. Tyreek Hill hat schon häufiger mal gezeigt, dass er in der Lage ist, 200-Yards-Spieler auf dem Platz zu brennen. Dass Isaiah Wynn zu so einer Leistung in der Lage ist, auch gegen Joey Bosa, gegen Kendricks und wer da auch immer von der Chargers-Seite kam, war völlig überraschend und für mich ein absoluter Schlüssel, warum das offensiv so gut geklappt hat.
Wunderbar. Ja, mal ich gehe jetzt nicht mit dem Player, auch wenn es Player of the Game heißt. Ich gehe mit Mike McDaniel einfach wild. Einfach, was der Mann kann. Richtig, richtig stark. Und ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen so aussehen. Das war das Review zum Spiel gegen die LA Chargers. Und jetzt kommen wir zum Roundup. Und es gibt eine dieser Punkte ist, die Micho geschrieben hat, da geht's nicht um die Jets. Wir werden ihn aber um die Jets drehen lassen. Und Jets erobern die Hölle der AFC East und verlieren trotzdem. Ist das das Ende der Bills-Dominanz? Das ist die Frage von Micho. Ich bin da noch etwas zögerlich. Ich bin skeptisch bei Josh Allen. Das habe ich gesagt zum Anfang der Saison. Und er gibt mir im ersten Spiel recht. Es ist eine alte Version von Josh Allen, die wir gesehen haben. Ja, da war er wieder der All or Nothing. Kann er besser. Aber wir werden diese Saison sehen, ob der Effekt von Brian Daboll wirklich so groß war oder was da Phase ist. Aber der Elefant im Raum, Tobi, so hast du es ja beschrieben im Vorgespräch. Der Achillessehnenriss und damit das Saisonende von Aaron Rodgers bei den Jets. Es tut mir so leid für die Jets. Es ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy, weil auch in den USA, man hört ja auch selbst von den Jets-Fans, ja, man ist cursed und nie können wir was Gutes haben. Es ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy, aber der Hype war da und nach 4 Spielzügen war das Ding halt gegessen. Also die Saison ist eigentlich vorbei. Je nachdem, wen sie jetzt noch bekommen können als Quarterback, weil ich denke nicht, dass die Saison mit Zach Wilson komplett spielen werden. Vielleicht ist es das erste oder zweite Spiel und dann mal schauen. Aber ja, ist die Saison, oder Tobi, wie siehst du die Situation rund um die Jets?
Sie werden vielleicht einen Quarterback finden, der ihnen eine größere Chance gibt, in die Playoffs zu kommen, als das Zach Wilson ihnen verspricht. Sie werden aber auf keinen Fall jemanden finden, der ihnen das an Saisonzielen ermöglichen kann, was Aaron Rodgers tut. Und was nach der Saison passiert, steht in den Sternen. Schon alleine rein von den von der finanziellen Geschichte her. Das Schlimmste, was den Jets passieren kann, ist, dass Rodgers nicht mehr zurückkommt. Da muss der retiren. Das war damals bei Andrew Luck, bei den Colts ja auch so. Da bleibt der Vertrag bestehen und die Jets zahlen trotzdem sich dumm und dämlich. Den Vertrag auflösen mit dem Dead Cap, den der mit sich rumträgt, ist keine Option. Das heißt quasi, die Jets müssen mehr denn je, gerade auch jetzt in der Situation, hoffen, dass Rodgers in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer, spielfähig zurückkommt. Aber dieser All-In-Move, dass sie alles auf Rodgers gesetzt haben, fliegt ihnen jetzt nach 4 Spielzügen um die Ohren. Weil, wie gesagt, sie wollten das Fenster nutzen, was sie mit der starken Defense haben. Das haben sie vielleicht noch ein Jahr lang, nehme ich mal an. Keiner kann ja heute sagen, ob Rodgers zurückkommt, wie Rodgers zurückkommt und in welcher Verfassung er sein wird. Dieser All-In-Move ist aus Schicksalsgründen, mag man es nennen, krachend gescheitert. Aber ich sag dir ganz im Ernst, als jemand, der vor der Saison in diesem AFC East Roundtable, als ich zu meiner Meinung zu den Jets gefragt wurde, gesagt habe, wir haben das im Dolphins Drive als Risiko gesehen. Du kannst nicht ein Investment wie Aaron Rodgers und du kannst nicht so einen All-In-Move gehen mit der Protection, die der vor sich hat. Dass das passieren kann bei der durchschnittlichen O-Line, Das war allen klar. Es tut mir in der Seele weh, dass wir mit den Befürchtungen schon nach vier Snaps recht hatten. Aber meiner Meinung nach, bevor jetzt sich die Jets überlegen, wen sie da als Nachfolger holen, ob es nur Andy Dalton ist oder Brissett oder wer auch immer da jetzt auf Aaron Rodgers folgt, denn mit Zach Wilson, das haben sie letztes Jahr gesehen, können sie ihre Ziele nicht erreichen. Der muss ja mit der gleichen O-Line spielen. Der muss mit der gleichen miserablen Protection spielen, die Aaron Rodgers spielt. Und einen zweiten verletzten Starting Quarterback können sie sich nicht leisten. Und da würde ich anstelle der Jets vielleicht mal ein bisschen mehr Augenmerk drauf setzen. Weil wenn sie schon All-In gehen und wenn sie jetzt versuchen, da irgendwas zu retten, dann sollen sie es auch konsequent machen.
Ja, also ich glaube, ich halte die Kritik, finde ich, ganz so valide, einfach aufgrund dessen, dass man das bei den Dolphins auch sagen kann.
Ja, kann man auch, klar.
Ja, finde ich schwierig. Ich finde, die Jets haben genau das Richtige gemacht, dass sie genau diesen Move gemacht haben. Und ja, entweder es funktioniert halt oder es funktioniert halt nicht. Und so wie es jetzt gelaufen ist, war halt maximal bitter. Aber jetzt schauen wir mal, wie es sich da ausgeht, weil die Defense sah super dominant wieder aus. Das war zu erwarten. Garrett Wilson mit einem kranken Catch. Und schauen wir einfach mal. Aber dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste. Welche nehme ich denn? Oh, der. Das ist eigentlich so der schärfste gewesen. Und zwar Joe Burrow, der teuerste Flop der Liga. Bengals blamieren sich gegen die Browns mit historischem Tiefpunkt. Tobi, ist Joe Burrow der teuerste Flop der Liga?
Ein schlechtes Spiel macht noch keinen Sommer und ein schlechtes Spiel macht aus Joe Burrow jetzt nicht den größten Versager der Geschichte. Dass es jetzt nur gerade gegen die Cleveland Browns passiert ist, naja, gut, das kann man jetzt blöd finden aus Sicht, weil man den Quarterback der Cleveland Browns nicht leiden kann. Aber bevor ich nach dem ersten Saisonspiel, wo jeder so ein bisschen seinen Rost abschütteln muss und jeder erstmal gucken muss, wo er steht, da den Stab breche, dann möchte ich erstmal ein bisschen mehr Sample Size diese Saison von Joe Burrow haben, bevor ich den nach einem schlechten Spiel so einen Stempel aufdrücke. Jeder kann mal ein beschissenes Spiel haben und dass das Spiel nicht gerade gut war von Joe Burrow, das sehen wir sicher alle und das ist so, aber so weit würde ich noch nicht gehen, als dass ich da irgendwas rein interpretieren würde in das Spiel.
Ei. Und damit haben wir die. Welche nehme ich mir denn jetzt raus? Ich weiß es doch auch nicht. Tobi, möchtest du lieber etwas zu den Cowboys oder zu Kenny Pickett sagen?
Also, ich würde lieber ein bisschen was zu den Cowboys sagen, okay, weil von denen habe ich zumindest...
Fertig. Gut, dann nehme ich nämlich Kenny Pickett. Und zwar Kenny Pickett vom Preseason-Helden zur Regular Season 0. Ist er wirklich das, in Anführungsstrichen, Quarterback-Wunder, das die Steelers brauchen? Ich meine, Micho hat nicht enttäuscht mit den Sprüchen, die er da gebracht hat, 100%. Ja, also ich glaube einfach, dass die Offense allgemein wahnsinnig enttäuschend war. Ich glaube, da war allgemein viel zu viel dabei, was einfach nicht geht. Also Matt Canada hat einfach viel zu wenig geliefert als Offensive Coordinator. Super schade für das Team. Und ja, jetzt haben sie noch viele Verletzte. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Kenny Pickett in einem soliden System, ähnlich wie ein Ryan Tannehill, funktionieren kann. Das glaube ich schon. Aber dazu muss das alles rundherum stimmen. Und was halt da, glaube ich, auch ein Problem ist, ist einfach der Offensive Coordinator. Das würde ich so sagen. Gut, Tobi, dann bekommst du die letzte, weil die andere ist quasi in die Preview rein und dann haben wir auch vier gemacht. Das muss auch erstmal reichen, wenn mich noch nicht da ist. Und zwar, überwältigende Cowboys deklassieren Playoff-Giganten der letzten Saison. Ich glaube, die Giants haben ein oder zwei Playoff-Spiele gewonnen. Ist der Super Bowl-Sieg wieder in Reichweite? Das ist die Frage. Sind die Cowboys Super Bowl bound, Tobi?
Naja, wenn Noah Igbinoghini schon in der Lage ist, da Touchdowns zu erzielen, dann sind sie natürlich Super Bowl-Contender, selbstverständlich.
Oh mein Gott, ich habe mich so für ihn gefreut.
Ich habe mich auch so wahnsinnig gefreut. Gerade auch, gut, das war einfach auch ein Special Teams Breakdown von den Giants, dass der da durch die Mitte durchspringt und das Field Goal blocken kann, darf einfach nicht passieren. Dass dann der Ball ausgerechnet zu Igbinoghini fällt und dass der dann die 50 oder 60 Yards oder wie viel es waren, ich glaube 58, da durchmarschieren kann. Also ich habe mich echt für ihn gefreut. Und ansonsten, es war halt auch einfach kein guter Tag für Daniel Jones. Die Protection war halt einfach auch nicht da. Der Druck war relativ hoch. In der Offense hatte man nie so wirklich das Gefühl, dass es noch nicht mal, klar haben die Cowboys eine starke Defense. Das kann man nicht anders sagen. Und das haben sie auch mal wieder gezeigt. Aber da kam an dem Tag auch relativ viel zusammen, weil sowohl die Defense der Cowboys stark war, aber das, was die Giants da offensiv gespielt haben, halt auch einfach nicht gut war. Es war halt auch einfach nicht wirklich so, dass man da in der Lage gewesen wäre, irgendwas gegen die Cowboys auszurichten. Ich sehe nicht, dass die Cowboys Super Bowl Contender sind. Ich sehe aber durchaus, dass die Cowboys Contender sind, relativ weit in den Playoffs zu kommen. Ich bin von Dak Prescott immer noch nicht überzeugt und er hat ja auch in diesem Spiel nicht wirklich brilliert. Die Cowboys haben das Spiel ja nicht wegen einem überragenden Dak Prescott gewonnen, sondern sie haben, und da sind wir dann bei der Kontroverse, da würde ich dann die Kontroverse aufmachen, sie haben das Spiel trotz Dak Prescott gewonnen, weil auch das war nicht wirklich gut, was er da offensiv bei den Cowboys auf den Platz gebracht hat. Da haben die Cowboys wegen ganz anderer Dinge dann gewonnen und auch gewinnen können.
Wunderbar, damit haben wir das Roundup auch abgeschlossen. Und bevor es jetzt weitergeht, haben wir tatsächlich noch eine News. Und zwar geht Mike McDaniel davon aus, dass Terron Armstead heute, wir haben Mittwoch den 13., im Training zu sehen sein wird. Das heißt, die O-Line wird verstärkt werden. Also es kann nur besser werden, ist falsch, aber da haben wir dann auf jeden Fall eine weitere Säule in der Offense mit dabei. Und damit gehen wir jetzt auch in die Preview für das Spiel gegen die, beziehungsweise bei den New England Patriots. Und für die Preview haben wir natürlich wieder, wen auch sonst, Frank von den Trash Talk Patriots. Jetzt hätte ich mir schon fast bei den Namen die Zunge gebrochen, zu Gast. Und ja, moin Frank, schön, dass du da bist.
Ja, moin moin. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Wir uns mal wieder hören. So eine Off-Season ist ja immer lang.
Ich wollte gerade sagen, ne, das ist immer so ein bisschen, aber es ist immer wieder schön, wenn man dann doch so über die Jahre so eine gewisse Konstanz reinbekommt, sage ich mal. Und ich sag mal, auf die Division-Spiele freue ich mich schon immer, weil ich meistens die Gäste schon kenne und man ja dann auch schon so ein bisschen eingespielter ist, man kennt sich. Es ist einfach schön, sich dann wieder zu hören.
Heimlich.
So kann man es beschreiben.
Ein heimliches Gefühl. Wie sagen die Norweger Hügge?
dem norwegischen, ja?
Lernen wir jetzt hier auch Norwegisch, das ist großartig.
Nee, das war doch mal ich will nicht, Slang ist das falsche Wort, aber auch im Deutschen, das, was Hügge ist. Also H-Y-G-G-E, glaube ich, Hügge.
Kann sein.
Wenn man sich wohlfühlt und sonst wie. Von daher, ja, ich habe euch auch vermisst, wie gesagt. wir haben ja manchmal auch in der Off-Season also mehrere Sachen gemacht, im Sinne von Draft und solche Spielchen. Das war etwas ruhiger diese Saison. Aber umso schöner, dass wir uns wieder haben.
So nämlich. Und ich habe gerade schon die Trash Talk Patriots in den Mund genommen. Die Zuhörenden, die schon seit einem Jahr oder die letzte Saison verfolgt haben, wissen, worum es sich handelt. Aber euer Podcast ist ja jetzt etwas älter als ein Jahr. Das haben wir gerade schon festgestellt. Ja, erzähl doch noch mal ein bisschen. Was sind die Trash Talk Patriots?
Ja, also die Trash Talk Patriots sind der deutschsprachige Podcast der New England Patriots. Aktuell der einzig regelmäßig erscheinende. Es gibt immer so ein, zwei, die dann mal so zwei Folgen hochladen und dann wieder aufgeben. Unser größtes Ziel ist vor allem die Regelmäßigkeit. Und das kriegen wir eigentlich seit Start im März auch hin. Bis auf so eine kleine Super Bowl Pause, die wir uns immer gönnen, geht's eigentlich das ganze Jahr durch. Und ja, da haben wir letztes Jahr mit der Off-Season mehr oder weniger angefangen und die komplette Saison mitverfolgt. Und somit geht's jetzt in die zweite Saison und ja, wir freuen uns.
Hervorragend. Und an alle da draußen, Tobi wird tatsächlich zu Gast sein diese Woche. Also es gibt dann immer so quasi ein Crossover, dass immer irgendwer ist bei den anderen und so weiter und so fort. Tobi wird diese Woche noch bei den Trash Talk Patriots zu hören sein. Den Link zum Podcast auf Spotify findet in den Shownotes. Haut einfach mal ein Follow rein, weil dann werdet ihr auch benachrichtigt. Und da hört ihr dann auch mindestens zweimal, also im Prinzip quasi aber in vier Folgen im Jahr, einmal die Preview zum Spiel der Dolphins, also zweimal, weil wir zweimal gegeneinander spielen, und zur Review vielleicht sogar noch, hört ihr öfter auch was über die Dolphins. Also da gibt es manchmal auch Folgen, wo es sich für Dolphins-Fans lohnt, reinzuhören. Und man hat nochmal eine andere Sicht auf die Dinge, die einfach von der anderen Teamsicht komplett anders gesehen wird. Und das ist, finde ich, immer super spannend. Ich höre mir auch super gerne die Podcasts an von den Teams, gegen die wir spielen, weil man bekommt nochmal eine ganz andere Insight, selbst wenn wir hier im Podcast Gäste und Gästinnen zu Gast haben, die von den Teams kommen. Es gibt da einfach viel mehr Leute, die dann einfach nochmal andere Sachen herausarbeiten. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön, dass es so viel Inhalt, Content, whatsoever gibt inzwischen. Und Frank, eine Sache, da war ich ja so ein bisschen neidisch. Und zwar hattet ihr von den Patriots, ihr habt ja einen Fanclub gegründet, wenn ich das richtig weiß.
Jein. Also es gibt viele Patriots-Fanclubs, sage ich mal, in Deutschland. Ich erzähle es mal, das ist auch nur ein Kosmos, aber es ist aus der Facebook-Gruppe Patriots Fans Germany, der ich ja auch schon Ewigkeiten angehöre, heraus gibt es in Deutschland, ich glaube, alleine 6 bis 8 Fanclubs, die sich daraus gegründet haben. Und die PFG als inoffiziellen Dachverband verstehen. Da gibt es dann auch andere Gruppierungen. Gruß geht raus an die GoPats Crew zum Beispiel, die auf Twitter vor allem aktiv ist und auch in diesem Kosmos, ich sag mal, mit herumwirbelt. Und es gibt natürlich auch vielleicht noch den einen oder anderen Fanclub, also was heißt vielleicht, es gibt noch den einen oder anderen Fanclub in Deutschland, die mit der PFG nichts zu tun haben. Also es ist jetzt nicht verbindlich oder sowas. Aber aus diesem Umfeld gibt es mehrere Fanclubs und auch die Trash Talk Patriots sind ja ein eingetragener Fanclub der New England Patriots, weil das hat einige Vorteile, zum Beispiel, dass man das Logo in Bezug auf sein eigenes Logo benutzen kann oder auf Collagen oder solche Geschichten. Das ist immer ganz praktisch.
Ah, sehr, sehr cool. Jetzt bin ich aber auch so ein bisschen verunsichert. Ja, aber ihr hattet, wenn es um den, weil ich will jetzt so ein bisschen auf diesen Draft anspielen.
Ja.
Warst du das oder wer war das?
Ich war der Draft, ja.
Du warst der Draft.
Also, da kann ich auch ganz gut vielleicht die Geschichte erzählen. Und zwar ist es ja so, da, dadurch, dass die Patriots in Deutschland spielen, haben die Patriots die deutschsprachigen oder die eingetragenen deutschsprachigen Fanclubs im Vorfeld angeschrieben, mit der Bitte doch ein kleines Bewerbungsvideo zu schicken. Dann konnte man gewinnen, dass man den Draftpick der Patriots, also einen Draftpick an Day 3, verkünden darf. Und da haben wir als Fanclub aus Hannover, die Patriots Nation, mit HAJ in der Mitte, dem Drei-Letter-Code für Hannover, für alle, die das vergessen hatten, haben wir da mitgemacht, neben einigen anderen, und haben uns in einem fairen Videoschneide-Wettbewerb durchgesetzt und wurden von den Patriots als der Fanclub gekürt, die so gesehen den eine Draft-Party gewinnen und den Pick announcen dürfen. Und daraus haben wir gesagt, wir möchten aber daraus keine Hannover-Geschichte machen, sondern wir möchten es gerne öffnen für die Patriots-Fans in Deutschland, für die organisierten Fans, und haben mehr oder weniger alle eingeladen, nach Rücksprache natürlich mit den Patriots. Und so hatten wir ungefähr 120, 125 Teilnehmer, die sich aus vielen Teilen der Republik aufgemacht haben, um nach Hannover zur Draft-Party zu kommen, wo wir dann als Patriots Nation den Draft-Pick announced haben. Und um es vorwegzunehmen, wir haben ja sogar zwei announced.
Mega cool, ja, muss ich sagen. War ich schon ein bisschen neidisch drauf, aber das, ich sag mal, das kommt ja jetzt so ein bisschen mehr. Also die NFL hat ja auch einen größeren Fokus jetzt, wenn man zum Beispiel zu den Atlanta Falcons schaut, die ja auch diese Cooperation haben. Mega cool, mega cool einfach. Das wollte ich nochmal einfach irgendwie hervorgehoben haben. Und wenn wir vom Draft jetzt zur heutigen Zeit kommen, also ein paar Monate vorspulen, da war die Offseason und die Preseason. Frank, wie zufrieden warst du mit den Patriots in dieser Zeit?
Boah, ja, ich würde sagen, zufrieden bis sehr zufrieden. Da kann man nichts Negatives finden, aus meiner Sicht. Ich musste mal reingucken. Also, unsere Defense ist mehr oder weniger komplett zusammengeblieben, mit einer einzigen Ausnahme. Das ist Devin McCourty, D-Mac, der seine Karriere beendet hat. Da haben wir Jalen Mills ein bisschen von Corner auf Safety rübergeschoben, um die Lücke zu füllen. Sprich, mit den Rookies, wenn wir auf den Draft schon direkt eingehen wollen, ich sag mal, unsere ersten drei Runden gingen ja alle in die Defense. Auf jeden Fall Runde 1, Christian Gonzalez. Mehr oder weniger hoffentlich ein Franchise-Corner und Key-Piece für eine zukünftige Defense. Offense-Defense. Und mit Keon White das freundlichste Grinsen der Patriots seit Bill Belichick dazu geholt. Von daher würde ich jetzt sagen, dass wir dort auf jeden Fall nicht schlechter geworden sind. Und in der Offense, ja gut, da gab es halt, ich sag mal, den Zugang mit Mike Gesicki von euch, womit wir den Abgang von, und jetzt müsst ihr mir ganz kurz helfen, weil der Name einfach weg ist, der von den Titans gekommen war und sich nie durchsetzen konnte, was immer noch nicht seine Schuld war.
Ich komme gerade auch nicht. Ich habe gerade nur Hunter Henry im Kopf, aber der ist noch bei.
Genau, der ist noch da. Jonnu Smith? Jonnu Smith, ja. Genau den haben wir gesucht. Deswegen sind wir zu dritt, damit, wenn zwei es nicht wissen, der dritte es rein posaunen kann. Also, Jonnu Smith weg. Sehr schade, weil ich finde, dass er nie die Chance hatte, zu zeigen, und was er kann. Denn er kann eine Menge. Aber ich würde sagen, mit Mike Gesicki, den ihr ja gut kennt, gleichwertig ersetzt, sodass wir immer noch eine Double-Tight-End-Offense hinkriegen könnten. ich würde mal vorsichtig sagen, unsere wichtigste Verstärkung in der Offense ist wahrscheinlich die Rückkehr von Bill O'Brien, den wir wieder ins Herz geschlossen haben nach unserem Ausflug DC auf OC mit Matt Patricia, wo wir einfach zu ausrechenbar war und ich sag mal, die Fachleute gesagt haben, eure Offense sieht aus, als ob es ein Defense Coach called, und da haben sie auch recht gehabt. Auch das, no hate, ich glaube, er hat sich da auch für das Team ein wenig geopfert und gesagt, okay, ich mache die Rolle und probiere mich da aus. Aber das Experiment ist halt einfach gescheitert und deswegen sind wir froh, dass wir Bill O'Brien wieder haben, der ja als, ich sag mal, ein Offensive Genius gilt, also ein guter OC, Punkt.
Ja, ich denke, das hat er ja auch in der NFL einfach bewiesen, dass er eine Offense callen kann. Das war ja, glaube ich, auch nie sein größtes Problem. Ich glaube, die Probleme waren an anderer Stelle. Und dass er, ich sag mal so, man hat herausgefunden, dass er nicht Bill Belichick ist. Das, denke ich, kann man so zusammenfassen. Ja, danke schon mal für die Einfassung der Offseason und der ganzen Geschichte. Dann gehen wir in die Woche 1. Dort hattet ihr die Philadelphia Eagles zu Gast. Ein denkbar undankbares Los zum Start der Saison, würde ich mal so sagen. Und es ging auch gleich mit 16-0 los. Ich guckte also drauf. Wow, what is happening? Und dann zur Halbzeit. Wow, what is happening? weil es war ja wirklich so, okay, 16-0, ja, das Ding ist durch. Und zur Halbzeit stand dann 16-14 und man war so, okay, das könnte noch mal spannend werden. Und am Ende war es ja super knapp, wenn man an den nicht gefangenen Pass von Kayshon Boutte denkt, der Millimeter von der Zehenspitze irgendwie gefehlt haben, die er hätte auf den Rasen bringen sollen. Aber hol du uns mal ab, wie war das erste Spiel für dich? Was war gut, was war vielleicht nicht so gut?
Ja, du hast es angesprochen, Kishon Booty, wie wir ihn nennen natürlich, deswegen der greatest booty call ever.
Wow.
Es war halt Toe-Drag-Dreck. Er hat ihn leider nicht ganz runtergekriegt, was am Ende des Tages mit den Sieg gekostet hat. Also von daher hast du es ja richtig gesagt, wir sind rabenschwarz gestartet, auch mit der Interception von Mac ziemlich zu Beginn, dann den zwei schnellen Touchdowns, wo man dachte, okay, da ist es, der klare Favorit auf die NFC-Krone, Super Bowl, also auf jeden Fall Finalist, Favorit, das Wort habe ich gesucht, gegen ein Team, was sich finden muss, in seinem Charakter, in seiner Spielart, und da werden wir einfach vorgeführt. Das ist einfach gerade nicht unsere Liga, vor allem wenn man bedenkt, dass unsere beiden Starting Guards mit Cole Strange, unser First Round Pick aus dem letzten Jahr, und Michael Onwenu, einem ja, All-Pro Guard, die ausgefallen sind, mehr oder weniger die ganze Preseason schon. Ja, sogar mehr als weniger. Und es dann hieß, wir gucken mal, ob es für Woche 1 reicht. Und es hat nicht gereicht, als sie dann beide out waren. Und wir mit City So und jetzt muss ich mal gucken, weil es gibt Muffy und Mapu. Und jetzt weiß ich nicht, welches der O-Liner ist von denen. Ich meine, Muffy ist der O-Liner. Die haben auf jeden Fall auf Guard ausgeholfen. Und da war es dann halt diese Schwierigkeit. Man sagte, wir sind nicht competitive, das wird nichts. Doof, dass wir überhaupt aufbleiben. Wir müssen alle Montag früh raus. War schade. Vielleicht sollten wir lieber ins Bett gehen. Und dann ging das zweite Viertel los. Und auf einmal war es genau umgekehrt. Ne? Also, dass wir die Eagles mehr oder weniger an die Wand gespielt haben. Und das meine ich jetzt irgendwie nicht, dass wir, wie gesagt, alles in Grund und Boden spielen, aber von den Jahrzahlen, sonst was, alle Statistiken waren noch schlechter als die Patriots im ersten Viertel. Und das zusammen hat dann ein ausgeglichenes Spiel ergeben. wo wir uns dann im dritten Viertel ein bisschen behakt haben. Philly dann mit den 3 Punkten, wie gesagt, den 5-Punkte-Vorsprung herstellen konnte. Und ja, wir dann nochmal verkürzen konnten im vierten Viertel, wo auch wieder mega Zahlen aufgerufen wurden. Also hätten wir nur das zweite und vierte Viertel gespielt, hätten wir haushoch gewonnen. Aber so ist Football leider nicht. Man kann sich nicht die schönsten Viertel raussuchen. Und somit lief es dann darauf hinaus, dass wir mehr oder weniger 2-mal einen Final Drive hatten, wo wir nicht scoren konnten. Und da hat dann Philly auch ganz gut gehalten, muss ich sagen. Und das ist dann halt die Lernphase. Aber deswegen ist es auch erst Woche 1. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden mit dem Spiel.
Ja, das ist doch schon mal eine Aussage, mit der wir arbeiten können. Und ich meine, es gab ja in der Halbzeit die Verabschiedung von Tom Brady. Ich meine, da sind wir jetzt froh, dass er dann hoffentlich wirklich, wirklich dann im Retirement bleibt. Ich hatte so ein paar Bedenken, als er da rauskam, weil das, also es hätte mich irgendwann nicht mehr gewundert, wenn er wirklich Pads angehabt hätte und gesagt hätte, yo, ich bin wieder da. Dann habe ich ihn zwischendurch, den haben sie auch immer wieder eingeblendet gesehen mit Kraft, dem Owner, wo ich mir dachte, wer ist jetzt der Sohn von ihm? Das sah zwischendurch ein bisschen witzig aus.
Das ist natürlich schon immer, ich glaube, Jonathan Kraft ist ja der Sohn. Ich glaube, es ist so eine kleine Hassliebe auch zwischen Jonathan und Tom Brady, weil Robert Kraft, glaube ich, auch immer wieder rausstellt, dass er eigentlich der Sohn ist, den er gern hätte, und dieses innigere Verhältnis. Also ich habe jetzt noch nie gesehen, dass Robert Kraft Jonathan Kraft in der Öffentlichkeit küsst. Und das machen ja Tom Brady und Robert Kraft regelmäßig. Und damit meine ich jetzt nicht mit Zunge und sondern halt, ich sag mal, so ein Vater-Sohn-Kuss, Family-Kuss auf die Wange oder sonst wie. Aber ein sehr ja intimes Verhältnis, kann man schon sagen, ohne dass man den Begriff falsch auslegt oder zu tief auslegt. Aber es war nicht der Abschied von Tom Brady, sondern das Homecoming von Tom Brady. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied, denn er ist ja jetzt für immer da. Er ist ja der erste Keeper of the Light, was auch immer das sein soll. Den Vertrag hat er unterschrieben. Also kurz zur Erzählung, wir haben ja dieses den Leuchtturm am Stadion, das Lighthouse. Und das wurde ja im Sommer oder in den letzten 1,5 Jahren das Nordende renoviert und eben diese riesengroße halbrunde Leinwand davor geballert und eben auch der Leuchtturm vergrößert, verschönert, ich glaube sogar verhöht, also erhöht ist das richtige Wort. Und jetzt kann man da oben auch rein. Und hat man so einen 360-Grad-Blick auf die New England Region. Ich sag mal, man kann bis Boston gucken, man kann bis Provinston gucken, man kann bis weiß ich nicht wohin gucken, wenn schönes Wetter ist, was jetzt nicht so häufig ist, gerade während der Football-Saison. Und eben in diesem Leuchtturm ist er jetzt der erste Hüter des Lichts oder erste und einzige Hüter des Lichts. Und gleichzeitig wurde ja bekannt gegeben, dass er am 12.06. nächstes Jahr in die Patriots Hall of Fame aufgenommen wird. Und das ist halt die schnellste Möglichkeit. Ich glaube, sonst musste man 3 Jahre warten. Auf jeden Fall ist er mehr oder weniger Direct Inductee. Und auch, dass sie es so früh gesagt haben. Normalerweise sagen die sowas im, ich weiß es gar nicht, März, April rum, wer dann im Juni in die Patriots Hall of Fame geht. Immer nur einer pro Jahr. Und da haben sie direkt bekannt gegeben, dass er halt dann in die Hall of Fame geht. Der Patriots, immer dazu gesagt.
Ja, interessant und ja gut, ich denke, das war ja quasi abzusehen, dass er in der Hall of Fame der Patriots landet. Ganz nett ausgedrückt, ich denke, er wird ja auch in die andere Hall of Fame, der Pro Football Hall of Fame.
Wahrscheinlich. Manche sagen so, andere sagen so.
Na gut, ich denke, also, das sollte First Ballot und easy.
Ja, also da hieß es ja auch mehr oder weniger, dass überlegt wird, ob er Immediate Inductee ist, also dass er diese Pflichtzeit nicht warten muss, wegen GOAT halt, um ihn hervorzuheben. Dazu konnte sich die NFL jetzt noch nicht durchringen. Mal sehen, wie es dann ist im nächsten Sommer, ob er vielleicht auch direkt in die Hall of Fame geht. Also ohne, dass ich das jetzt erwarte oder mir erhoffe oder sonst wie. Also da kann er von mir aus genauso warten wie alle anderen. Aber ich bin gespannt, was vor allem ums Gillette Stadium entsteht. Denn normalerweise müsste natürlich auch die Statue schlechthin von Brady gebaut werden. Man hatte jetzt schon die Hoffnung, also aus Fansicht die Hoffnung, dass eine Statue von Tom Brady vors Stadion kommt. Das ist jetzt noch nicht passiert. Aber der 12.06. nächsten Jahres wäre ja ein schöner Termin, um das dementsprechend zu machen.
Ja, ich denke, das wäre es nicht verwunderlich, wenn das passiert. Aber jetzt habe ich schon quasi genug irgendwo herumgestochert in Fragen. Tobi, jetzt darfst du auch mal.
Ja, ich möchte dazu nur mal eins erwähnen. Du musst keine Ringe haben, um eine Statue an einem Stadion zu kriegen. In Miami Gardens steht eine nette Statue.
Gut, Tobi, dass du selbst Salz in die Wunde kippst. Ja.
Das ist immer.
Wenn schon, denn schon.
Ist die Marino-Farben? Denn schon.
Ich weiß gar nicht, aus welchem Metall die ist. Ich glaube, irgendwie so Bronze-Ding steht da so.
Oder
steht
hat da ein Marino-Schafwolle-Pulli an? So genug. Oh,
du bist aber heute auch wieder gut drauf, ey.
Ja, genau, ich komme unterirdisch.
Das ist tatsächlich großartig. Also auf Marino-Wolle wäre ich jetzt noch auch nicht gekommen.
Gut, aber wenn die Spontanität mich überholt, ich hatte den auch nicht geplant. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mich für schämen soll oder ob er. Aber jetzt ist er raus. Jetzt, weißt du, den kann man nicht mehr einfangen.
Nee, davon mal ganz abgesehen, dass mich das völlig aus dem Konzept bringt gerade.
Um dich da abzuholen, Tobi, du darfst Fragen stellen zum Spiel der Dolphins bei den Patriots.
Ein bisschen was zu meiner ersten Frage über Herrn Murphy und Herrn So. Hat Frank ja schon gesagt, aber um mal ganz konkret zu fragen, Riley Reiff, der fällt ja sowieso auf, weil der auf IR ist, also der genau. Ist ja sowieso raus. Aber wie sieht's denn bei den anderen Guards aus? Also bleibt's bei der Konstellation CD So, Murphy oder kommt da noch irgendjemand zurück?
Ja, also ich sag mal, die eigentlichen Guards mit Onwenu und Cole Strange, sag ich mal, klopfen ja an die Tür der Gesundheit. Man hatte sich schon erhofft, dass es reicht. Von daher kann man es, glaube ich, nicht abschließend beantworten. Wir müssen die Injury Reports abwarten und solange sie nicht outgeruled sind, könnte es sein, dass sie zurückkehren. Wobei meiner Einschätzung nach Onwenu 2 Schritte vor Cole Strange ist, der wohl noch ein bisschen mehr mit sich zu kämpfen hat, vor allem um in Football Shape zu kommen. Und damit meine ich nicht, dass er jetzt hier irgendwie noch die Pancake-Wanne hat oder sowas, sondern einfach nur ganz normal Trainingsrückstand. Bei der Pancake-Wanne, da wären wir dann wieder bei Trent Brown, der ja auch noch ein paar Off-Season-Kilos mit sich rumschleppt. Also, das ist unsere große Baustelle, unsere ganz große Baustelle, weil Right Tackle völlig offen, wer es ist. Kevin Anderson, der ja auch gerade erst von der Non-Football-Injury-List zum Saisonstart aktiviert wurde, sprich die ganze Preseason verpasst hat, mit Riley Reiff, der ja in dem Mix Right Guard, Right Tackle war, wo dann City So Right Tackle gespielt hat, in dem Mix drin war, Riley Reiff weg, und somit haben wir ja auch, ich sag mal, zum Saisonende noch diese Moves gemacht, wo wir für Tackle getradet haben, die jetzt im Mix noch nicht so stattgefunden haben, sprich sich ranarbeiten muss. Das ist eine waberne Masse, wo sich noch irgendwie 5 herauskristallisieren müssen, von denen eigentlich nur einer glasklar ist, und das ist David Andrews als Center. Wenn Jake Andrews hinten an die Tür klopft, vielleicht als Patriots Deutschland, Patriots Nation Draft Pick in der 4. Runde. Das ist halt einfach die Zukunft auf der Position. Und im Moment gehört sie ganz fest Bear 6060, wie er auf Insta heißt. Und das ist so gesehen die einzige Konstante, die aus dieser Masse herausragt. Der Rest muss sich zeigen. Aber dafür, dass es Rookies sind, haben es So und Muffy doch überdurchschnittlich gut gelöst. Trent Brown ist auch nicht negativ aufgefallen. Und über Calvin Anderson kann ich jetzt auch nichts Schlechtes sagen. Also von daher würde ich mal vorsichtig behaupten, unsere O-Line ja steht durchschnittlich gut da.
Ja, hat das damit zu tun, oder würdest du einen direkten Zusammenhang dazu sehen, dass Mac Jones im letzten Spiel fast nur aus der Shotgun operiert hat? Also war das mit eher ein taktisches Mittel, oder würdest du das eher als notgedrungenes Mittel aufgrund der Rookie-Tätigkeit der Guards beschreiben? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, also ich würde mal sagen, beides von allem oder so. Also nochmal, die Offense muss sich finden, insgesamt als Unit, und auch da haben kaum Starter in den Preseason-Spielen gespielt. Auch da, ich weiß gar nicht, Mac Jones hat, glaube ich, 2 Drives oder sowas gemacht in der Preseason und sonst nichts. Allein durch Verletzung haben die meisten O-Liner nichts gezeigt. Also Trent Brown war nicht in der Preseason, David Andrews war nicht in der Preseason, Calvin Anderson sowieso nicht als Non-Football-Injury, und Cole Strange und Michael Onwenu auch nicht. Das heißt, ja, mehr oder weniger unsere ganze geplante Starting Five hat komplett nicht gespielt, und Mac Jones dahinter auch nicht. Genauso wie Mondre nicht gespielt hat und Seke nicht gespielt hat, also als Running Backs. Und wir kaum von den Wide Receivern was gesehen haben. Und somit ist es in der Kombination, dass Bill O'Brien ja auch dann neu ist, es, glaube ich, einfach so ein Security Blanket, dass man sagt, wir machen viel Shotgun, weil ich einfach, ich sag mal, 2,5 Yards, 3,5 Yards weiter hinten stehe und schon mal den Vorsprung vor dem heranstürmenden Edge-Defender, D-Liner, Corner-Blitzer, Safety-Blitzer, was da so alles kommen kann. Und da muss man ja sagen, die Eagles haben nun mal, ich sag mal, die Nummer 2 Defense, glaube ich, overall gehabt und die beste Sack-Defense der Liga. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen Sicherheit einbauen, damit man nicht über den Haufen gerannt wird. Und im ersten Viertel haben die Eagles ja auch gezeigt, wie leicht es ist, so gesehen Mac unter Druck zu setzen, um ihn sogar zu Fehlpässen zu verleiten.
Ja. Wie denkst du denn, dass sich die Offense allgemein präsentiert? Ich meine, ich habe jetzt nicht so wirklich viel gesehen von dem Spiel gegen die Eagles, aber das sah halt wirklich noch sehr holprig aus. Wie du sagst, ist aber auch nachvollziehbar oder nichts wirklich Überraschendes. Gerade eben weil so viele Neuerungen sind. Was erwartest du denn da gerade jetzt auch gegen die Dolphins, was da auf Miami zukommen wird?
Ja, das Schöne, was wir haben, ist, dass wir ja alles auf uns zukommen lassen können, weil die Erwartungshaltung ja nicht so groß ist bei uns, ne? Also ich sag mal, bei aller Euphorie und Fanbrille oder sonst wie, ich spreche aus Sicht vor der Saison und vor Achilles Rodgers, war die Wahrscheinlichkeit am größten, dass wir auf 4 die AFC East abschließen könnten. Und aus der Position heraus kannst du natürlich auch ein Stück weit druckfrei aufspielen, ne? Und das tut dann auch gut. Und von daher erwarte ich mehr oder weniger nichts und erhoffe mir alles im zweiten Spiel. Denn es wäre schon schön, wenn wir 1-1 starten und nicht 0-2. Aber ja, einzelne Spieler oder sonst was haben da jetzt nicht besonderen Druck. Also man muss ja immer auch nochmal, also wenn wir Verletzungsprobleme angesprochen haben, haben wir unsere Wide Receiver noch nicht angesprochen. Da hatten wir diese mehr oder weniger 4 klaren Wide Receiver, die den Kader machen. Das sind Devante Parker, Kendrick Bourne, Keshawn Booty und Tyquan Thornton als unser Second Rounder letztes Jahr. Nun konnte Devante Parker nicht viel zeigen, verletzt, ist out. Tyquan Thornton nicht viel zeigen, verletzt, ist auf IR gegangen. Juju Smith-Schuster wenig zeigen, wo ich sag mal die Spatzen vom Dach pfeifen, dass sein Knie eine einzige Katastrophe ist. Und wir haben Kendrick Bourne, der 2 Touchdowns gefangen hat, mit den beiden, Überraschungs-Rookies, Demario Douglas, also Pop Douglas, und eben den ebenfalls aus Deutschland gedrafteten Keshawn Booty, die sich halt reinfinden müssen. Und auch in dieser Gruppe, ne? Also kommt Parker zurück, kann er was zeigen? Kommt Juju besser rein? Kann er was zeigen? Werden die Titans mehr eingesetzt? Auch wenn Hunter Henry natürlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat und auch Gesicki seine Momente hatte. Können wir unser Run-Game mehr durchbringen? Eben mit einer stabilisierten O-Line gegebenenfalls. Dann können wir gegen eine auch starke Dolphins-Defense, die ich aber also knapp schlechter einschätzen würde als die der Eagles, wenn man das dagegen zählt, dass wir, also das kann man natürlich nicht 1-1 vergleichen, aber wenn wir 20 Punkte gegen die Eagles machen, die als eine der besten Defenses oder Top 3 Defense gilt, dann sollten wir vielleicht 8-10 Punkte mehr machen können gegen eine nur Top 10 Defense, weil das traue ich ihnen aber auch zu. Und ja, da geht es auch ein bisschen darum, wer den besseren Tag hat, wer den besseren Matchplan hat. Und da vertraue ich einfach auf Bill Belichick, dass er das Kind schon schaukeln wird. Und wenn dann keine Miami Miracles und so ein Zeug passieren, dann geht das hoffentlich gut aus unserer Sicht.
Ja, das war ja dann schon recht aussagekräftig. Nächste Frage wäre aus Gründen, wie viel Speed und wie viel Geschwindigkeit bringen denn eure Cornerbacks mit?
Ich würde sagen, so viel wie nötig, um eure Speedster ein bisschen rauszunehmen. Ne? Also ich sag mal, ein Christian Gonzalez ist jetzt kein langsamer. Jack Jones war jetzt raus. Ein Jonathan Jones ist nicht der allerschnellste, aber ein... Wie heißt denn der vierte Jones? Also mit M. Marcus Jones. So heißt er. Ist auch ein flinkes Kerlchen. Und ich sag mal, wenn man die Secondary gar nicht auf 1-1 Spielzüge kommen lässt, weil unsere D-Line, unsere Edge-Defender dementsprechend Druck auf eure O-Line ausüben können, so dass Tua hinten ins Straucheln gerät und vielleicht auch nicht den klaren Pass über 40 Yards oder was anbringen kann, weil er gar nicht die Zeit hat, dann ist es eigentlich egal, wie schnell Tyreek Hill und Co. laufen können. Dann, ja, ich sag mal vorsichtig, sitzt Tua mit dem Pöter schon im Gras. Das bringt ihnen nichts. So unsere Best-Case-Version. Die Gefahr ist natürlich immer groß. Also ich meine, ihr habt da einfach mega viel Geschwindigkeit auf mega vielen Köpfen verteilt. Wenn man da nicht aufpasst, dann kann das mal eben schief gehen. Und das zeigen ja auch die 36 Punkte, die ihr den Chargers eingeschenkt habt im letzten Spiel. Ne? Also es ging ja wirklich viel hin und her. Und auch mit vielen tiefen Broten, wie jetzt ein nicht näher genannter Coach es wahrscheinlich beschreiben würde.
Ich glaube, hat er auch, meine ich.
Jetzt auch wieder?
Ja, ich denke. Ich habe das am Rande verfolgt, aber gut. Wo wir eben schon bei schlechten Wortspielen waren, ne? Also euren Backup-Safety, / Backup-Cornerback, was auch immer er ist, den wollte ich jetzt da nicht mit einbauen. Also das müssen wir jetzt mit zu doof, dass ich sage, dass die Secondary der New England Patriots ja Speed hat.
Ja.
Das war mir zu billig.
An mir aus kennst du den Song.
Ja, großartig.
Also Amir Speed heißt er, für alle, die den nicht verstanden haben. Von daher, ja, aber ich sage mir, der ist ja auch nicht so richtig im Safety-Mix, ne? Der ist ja eher Special-Teamer. Von daher, nimmt er noch ein bisschen Anlauf, bevor er dann in den tieferen Mix eventuell reinrutscht. Da haben wir natürlich mit Peppers, Dagger, Green Goblin, der Jalen Mills ist, und Adrian Phillips, aber auch einfach eine sehr, sehr starke Gruppe. Und da sind wir auch schon wieder. Die werden natürlich auch dementsprechend unsere Corner unterstützen mit viel Erfahrung und viel Druck. Vor allem unsere, Hybrid Safety Linebacker Typen, die wir da ja haben, und hoffentlich genügend Druck ausüben können, dass es halt nicht zu diesen Situationen kommt. Ihr werdet Yards machen, auf jeden Fall. Ihr werdet auch überdurchschnittlich viele Yards machen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Man muss halt gucken, wo man euch die Kräfte raubt, um dann vielleicht, oder um die Chance zu haben, am Ende um den Sieg mitzuspielen. Um mehr geht's ja nicht.
Gut, also von meiner Seite wär's das erstmal. Rico, du hast bestimmt auch noch was.
Gar nicht mal so wirklich viel, was mich so ein bisschen interessieren würde, weil ich meine, die Eagles haben jetzt ja auch nicht die schlechtesten Wide Receiver, wenn man das mal so ganz nett beschreiben möchte. Das ist ja schon ziemlich stark. Habt ihr gegen die Eagles eher in Man oder eher in Zone gespielt? Vom Coverage Scheme her gesehen. So, wow. Schwere Geburt.
Muss ich ehrlich gesagt offen im Raum stehen lassen. Also ob es jetzt mehr Zone oder mehr Man war, habe ich weder gelesen noch genau beobachtet, als dass es herausgestochen wird und so sagen, wir haben da immer Man gespielt. Und es ist ja, also in der Regel spielen wir ja wie folgt, dass unser Cornerback 2 mit Safety-Hilfe den WR1 des Gegners rausnimmt und der Cornerback 1 mehr oder weniger alleine gegen den WR2 spielt. Das ist ja so ein bisschen, also unsere Art, ich weiß nicht, ist jetzt mit Sicherheit nicht neu erfunden, aber dass wir da halt eben die Safety-Hilfe geben, und dann kann man natürlich da auch ein bisschen mehr Druck machen. Insgesamt spielen wir eigentlich immer eine Mischung aus Man und Zone, ich sag mal, Spielzug bezogen, ne? Also was uns angeboten wird. Wir haben da ja keine klare Defense, die wir aufstellen. Das ist ja genauso wie eine 3-4 oder 4-3 Front, sondern dass wir die variieren und gucken, welche Looks ihr uns gebt und wie wir darauf reagieren.
Okay, das ist auf jeden Fall, ich bin tatsächlich gespannt. Also ich bin auch ein bisschen hyped auf dieses Matchup, weil die Defense, die uns ja letztes Jahr, ich meine, die 49ers waren davor schon da und haben uns so ein bisschen die Leviten geleasen, und dann haben die Chargers nochmal einen draufgesetzt, und das war jetzt ja einfach ein komplett anderes Spiel. Deswegen, ich bin wirklich gespannt und habe ein bisschen Hype, was Bill Belichick dort aufs Parkett zaubert mit seiner Defense, weil das wird nochmal ein wirklicher, das wird einfach ein Härtemesser für die Dolphins. Aber Frank, gibt es Sachen, die du wissen wollen würdest über die Dolphins, beziehungsweise von uns wissen wolltest zu den Dolphins?
Jetzt muss ich hier mal überlegen. Also die Antwort kann natürlich nicht lauten, nö. sondern aber auch da, liebes Publikum, diese Frage ist nicht abgesprochen, deswegen muss ich mir tatsächlich was spontan überlegen, ein bisschen vor mich hin plappern und in der Hoffnung, dass im Hinterstübchen was entsteht. Aber was für mich tatsächlich am interessantesten ist, ist, wie es um euer Run-Game eigentlich bestellt ist. Denn Pass-Only wird euch auf jeden Fall, oder Pass-Heavy wird euch nicht ins gesegnete Land bringen, glaube ich nicht. Dafür ist Bill Belichick zu ausgebufft, dass er sich da, ich sag mal vorsichtig, ich glaube nicht, dass ein Team mehr als 30 Punkte macht in dem Spiel. Und dass es defensiver ausgerichtet sein wird. Und wenn ihr wirklich, also die besseren Karten haben wollt, dann braucht ihr ein funktionierendes Run-Game. Und da ist die Frage, wie es in dem Mix bei euch aussieht. Also Raheem Mostert, habe ich gesehen, ist wohl RB1, ist das die richtige Bezeichnung? Habt ihr da einen Mix?
Ja, also Raheem Mostert ist schon der, der am häufigsten läuft. Und die Dolphins haben das Laufspiel verbessert. Es war nicht super effizient jetzt gegen die Chargers. Das kann man, denke ich, so sagen. Das haben wir haben wir auch schon gehabt. Aber es ist auf jeden Fall verbessert. Und die Looks sind einfach auch different, sind auch verschieden. Und das Ganze baut einfach jetzt noch mal ein bisschen mehr aufeinander auf. Und du hast ja gesagt, der Bill, der schaut mal und der justiert dann. Und ich glaube, es ist auch das, was die Patriots, was für Looks die Patriots Defense der Dolphins Offense gibt. Und was daraufhin passiert. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen Schach wird. Und wir haben ein paar gute Runs gesehen gegen die Chargers. Das hat schon gut funktioniert. Also da haben wir schon deutlich Schlechteres gesehen. Aber dadurch, dass natürlich viel über den Pass gelaufen ist, beziehungsweise viel über den Pass passiert ist, ist das Laufspiel jetzt nicht so in den Fokus gerückt. Tobi, würdest du da etwas ergänzen wollen?
Nö, das kann man sicherlich genauso ausdrücken. Das Problem an der Sache ist einfach, weil Frank von Running Back Mix spricht, unser Running Back Wilson, Jeff Wilson, sich auf IR befindet. Duvon Achane war inactive, weil der wohl nach einer Verletzung noch nicht so weit war, als dass er game ready war. Wir haben tatsächlich einen Wide Receiver, den Eric Ezukanma, auch für ein, zwei Carries eingesetzt. Und ansonsten haben wir noch Salvon Ahmed, aber das meiste bleibt an Mostert hängen.
Ja, das hört sich doch gut an. Eindimensionales Runplay snacken wir zum Frühstück.
Na, ich glaube, das ist ja das Thema. Es wird halt nicht eindimensional. Das Problem, was, glaube ich, Defensive bekommen werden in der Saison oder können gegen die Dolphins, ist, dass du immer damit rechnen muss, dass auch mal ein Tyreek Hill oder ein Jalen Waddle auf einmal als Runner auftritt. So zumindest, wie sie positioniert wurden jetzt zum Teil. Tyreek Hill hat auch schon als Halfback gestanden, ist dann in Bewegung gegangen. Also da ist wirklich, ich glaube, da werden wir von den Dolphins sehr viele verschiedene Geschichten sehen im Verlaufe der Saison. Und jedes Spiel wird vielleicht mal irgendwie was Besonderes, aber irgendwie was anderes aus einer gleichen Formation, wie wir sie eine Woche oder zwei Wochen vorher gesehen haben, passieren, wie es so oft logischerweise in der NFL passiert. Aber ich glaube, da ist Mike McDaniel einfach nochmal sehr, sehr kreativ. Kurze Pässe. Wie gesagt, wenn Devin Achane jetzt diese Woche vernünftig mittrainieren kann, weil Tobi hat schon gesagt, da die paar Verletzungen oder die Verletzung zum Ende der Preseason, das war ein bisschen ungünstig, aber da hat man dann natürlich nochmal einen Speedster und das ist schon spannend. Und wenn es dann eine Lightbox gibt, dann kann das halt wirklich was werden. Und wie gesagt, ich bin super hyped auf dieses Matchup der Patriots Defense gegen die Dolphins Offense, weil ich glaube, das wird einfach wirklich ein Hin und Her. Welche Lösung findet Bill auf die Antworten oder auf die Fragen, die Mike McDaniel in Spieltag 1 den Chargers gestellt hat? Oder findet er keine Lösung, was ich nicht glaube? Irgendwelche Lösungen wird er finden, weil er ist einfach ein Mastermind. Das muss man ja einfach neidlos anerkennen. Und das wird, ich habe da einfach Bock drauf. Und dann bin ich wirklich gespannt, ob es am Ende so wird, dass die Effizienz bei beiden Teams da sein wird und die Defensive nicht so ganz Fuß fassen können. Kann ich mir vorstellen. Ich gehe aber grundsätzlich, Frank, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, nicht mehr als 30 Punkte pro Team. Das kann ich mir halt auch vorstellen. Ich glaube, ich bin gespannt wirklich, wie gut die Patriots Offense am Ende ist, weil ich hätte vor dem Spiel oder vor der Saison gesagt, die Patriots Defense muss halt einfach dafür sorgen, dass weniger als 20 Punkte fallen, weil der Offense es schwer fallen wird, den Ball zu bewegen. Da haben sie natürlich gegen eine der Top-Defenses aus dem letzten Jahr diese 20 Punkte halt gemacht. Jetzt, ich bin gespannt. Ich meine, das ist so diese Grenze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Patriots einen Shootout gewinnen können. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ja.
Aber die Defense ist halt stark genug, um halt wirklich auch
viel Shootout zu verhindern.
Ja, und ich glaube, dass das vielleicht ein, zwei Mal halt einfach nicht funktionieren wird, weil das wissen wir alle. Es wird nicht jede Woche irgendwie, wenn du eine Top 5 Defense hast, hast du nicht jede Woche eine Top 5 Leistung. Ja, aber da bin ich tatsächlich gespannt. Gut, dann haben wir das soweit. Wenn du noch eine Frage hast, dann kannst du die natürlich gerne stellen. Ansonsten wird Tobi wahrscheinlich in eurem Podcast, also bei den Trash Talk Patriots, wahrscheinlich durch gut gelöchert mit Fragen. Da könnt ihr dann da draußen, alle, die ihr das hört, natürlich dann auch gerne reinhören, einfach um nochmal eine andere Sichtweise reinzubekommen. Ich glaube, das ist so ein guter Crosslink einfach. Und damit sind wir. Wir haben schon einiges angedeutet, aber Tobi, was sind denn deine Keys to Win für die Dolphins?
Keys to Win ist auf jeden Fall, oder ein Key to Win ist auf jeden Fall da, mit der O-Line weiterzumachen, wo wir gegen die Chargers aufgehört haben. Das ist auch gegen die Patriots enorm wichtig. Die haben nicht nur Matt Judon, den sie auf Tour-Jagd schicken können, sondern da wird es einige Spieler geben, die da versuchen, so wie Frank das eben angedeutet hat, den Druck auf unseren Hawaiianer hochzuhalten, damit er eben nicht seine Pässe vernünftig verteilen kann.
Genau, Bentley, Uche, dann auch da als Cornerblitz, Christian Gonzalez konnte Jalen Hurts erwischen. Von daher gibt es ganz unterschiedliche Looks, ganz unterschiedliche Drucksituationen, sodass es halt nicht eindimensional ist, dass Judon ran muss.
Naja, der Jalen Hurts wesentlich mobiler ist als Tua, das in der Regel ist. Und würde Tua dann, wenn er gejagt würde, sicherlich größere Probleme hinter sich haben. Dann natürlich, wie sehr kann die Defense der Patriots diese High-Scoring und Big-Play-Offense der Miami Dolphins vor Probleme stellen? Und wie sehr kann Mike McDaniel da in seinem kreativen Play-Calling Wege finden, um eben da Lücken für Waddle Hill oder andere Spieler zu finden und da eben das aus dem Spiel zu machen, dass diese Offense der Dolphins das Spiel nicht dominieren, aber auf jeden Fall gewinnen kann, weil, wie du schon sagst, Rico, ich sehe das bei der Offense der Patriots so, dass sie limitiert sind, dass sie, du sagst, sie können Shootout nicht gewinnen. Ich denke auch, dass je mehr Punkte fallen, gerade auch durch die Offense der Dolphins, es den Patriots umso schwerer fallen wird, da mithalten zu können. Und dass da zwangsweise, wenn es den Dolphins gelingt, ihre Offense an den Start zu bringen, dass es für die Patriots dann sehr schwierig werden würde, aus diesem Spiel als Sieger hervorzugehen.
Würde ich unterschreiben.
Wunderbar. Frank, was müssen denn die Patriots machen, um gegen die Dolphins zu gewinnen?
Run, Boy, Run. Also Run, Run, Run. Ist, glaube ich, unser Heil zum Erfolg. Mit viel Play-Action, viele kurze Pässe. Also Seke einigermaßen Catching Back. Ty Montgomery, sehr guter Catching Back. Double Tight End Henry Gesicki, die gerade in der kurzen, mittleren Distanz, also zwischen den Zonen, die Bälle fangen können und die Sticks bewegen können und dazu mit Slot-Receivern wie Pop Douglas und Juju einfach in der Mitte den Druck so hoch halten, dass gegebenenfalls Lücken für die Wideouts entstehen, weil man sich zu sehr auf die Mitte konzentriert. Das wäre so mein Key to Win. Deswegen Run First, O-Line muss halten, die Lücken reißen. So würden wir dann eigentlich einfach die Uhr wegkauen und dementsprechend den Dolphins gar nicht so häufig die Möglichkeit geben, auf dem Feld zu sein. Wenn wir lange, schwere Drives bringen, ist das, glaube ich, die beste Waffe, um es Low-Scoring zu halten. Und auch so gesehen unserer Defense die Erholung zu gönnen, damit, wenn sie drauf sind, auch besonders explosiv spielen können und, wie gesagt, in jedem Spielzug All-In gehen können, dass sie den Druck richtig hochhalten können.
Oh, wunderbar. Ja, für mich, ich denke einfach, die Dolphins müssen einfach an ihrer Identität festhalten und dann wird das schon laufen. Es wird Raum geben. Tua muss diesen Raum finden und Tua muss einfach zeigen, dass er stabil auf dem Niveau, in dem er in Woche 1 gespielt hat, weiterspielt. Das ist für mich so der erste Key. Also Tua muss einfach auf dem Niveau weiterspielen. Die zweite Geschichte ist, wir brauchen ein bisschen mehr Druck durch die Mitte. Ich glaube, dann wird's unangenehm für die Patriots und für Mac Jones. Und dann wird das am Ende schon funktionieren, weil, ja, ich bin gespannt, ob Bradley Chubb bisschen mehr, besser aus dem Quark kommt als gegen die Chargers. Da darf man drauf gespannt sein. Aber gut, dann haben wir die Keys to Win jetzt schon mal einkassiert und dann.
Beziehungsweise einen könnte ich nachlegen.
Gerne.
Wir spielen in Rot.
Ah, okay.
Throwback Uniform, überdurchschnittlich guter Rekord, auch wenn wir, glaube ich, im letzten Jahr das Thanksgiving-Spiel verloren haben. Was heißt, glaube ich, weiß ich, gegen die Vikings. Da hat es uns nicht ganz so viel Glück gebracht, aber ganz generell ist unser Rekord überdurchschnittlich gut, wenn wir in Throwback Uniforms spielen. Und die gibt's auf jeden Fall am Sonntagnacht oder in der Nacht zum Montag zu sehen.
Ja, Tour, wenn Tour spielt, dann habe ich eigentlich keine Sorgen, weil Tour ist 4-0 gegen Bill. Auch irgendwie ziemlich witzig, weil das schon ungewohnt ist, dass den Quarterback 4
ist. Weißt du, das Gesetz der Serie, ne?
Ja.
Je länger eine Serie geht, desto wahrscheinlicher ist sie, dass sie reißt. Von daher planen wir doch das 4-1 ein.
Das haben wir zu David von der Bills Mafia auch immer gesagt und haben ihn auch 10-mal eingeladen und trotzdem haben sie uns immer geschlagen.
Vielleicht wird es auch eine Serie wie der Undertaker bei WrestleMania. Good old times. Aber gut. Apropos, ich hatte gerade die Überleitung, jetzt habe ich sie verloren, aber wir haben immer noch Snack a Player und jetzt drücke ich aufs bisschen auf das Gas. Nicht, dass Tobi heute zu spät ins Bett kommt, dann bin ich wieder schuld, der böse Rico. Snack a Player, Tobi, welchen Spieler würdest du dir denn von den New England Patriots snacken, wenn du die Möglichkeit hättest?
Von den New England Patriots? Ich habe mich damals gefreut, als es Gerüchte zu ihm gab, dass er vielleicht von den Patriots zu den Dolphins wechseln würde. Dann hat er sich leider anders entschieden. Ich bin Fan von David Andrews seit Jahren schon und den hätte ich gern.
Okay. Gut, das ist eine schnelle Antwort. Bin ich gar nicht von dir gewohnt. Aber Frank, dann sind wir bei dir. Wo geht's denn für dich hin, wenn du dir einen Spieler von den Dolphins holen dürftest? Wer wäre es?
Ja, ich bin einfach mal ein bisschen durchgegangen und da ich jetzt nicht hier Captain Obvious spielen will und ich Tyreek Hill auch hochgradig unsympathisch finde, wobei, Klammer auf, das fand ich Juju auch immer, seitdem er bei uns ist, hat sich das gelegt, Klammer zu, nehme ich Andrew Van Ginkel. Einfach nur, weil ich den Namen auch nebenbei so lustig finde.
Oh, und du hast einen Freund mehr, wenn du ihn nicht vorher schon hattest.
Ja, ist natürlich ein genialer Spieler, muss man auch so sagen. Ich bin gespannt, wie er gegen die Patriots eingesetzt wird. Weil,
hat uns schon das ein oder andere Mal geärgert.
Ja, und er hat jetzt auch mehr Snaps gesehen tatsächlich, als ich gedacht hätte im ersten Spiel. Das muss man auch mal sagen. Und es waren 51 Snaps, das war mehr als gedacht. Weil Long dann nachher nicht mehr so viel gespielt hat. Der hat nur 17 Snaps gespielt, weil er nicht so gut performt hat. Aber schauen wir mal. Und dann muss ich noch, und ich tue mich unheimlich schwer. Ich hatte David Andrews auch. Ich habe überlegt, zum Beispiel, ich mag Christian Barmore einfach. Aber da sind wir gut besetzt. Josh Uche auf Edge wäre auch so ein Spieler, den ich ziemlich mag. Und dann dachte ich mir so, okay, bei Wide Receiver brauche ich jetzt nicht gucken. Running Back bringen uns auch nicht so viel weiter. Ich wollte vielleicht Mike Gesicki einfach zurückholen. Aber ich bin dann am Ende, muss ich gestehen, einfach wieder auf der O-Line hängen geblieben und habe mich für Trent Brown entschieden. Eine gute Boy wäre, ist zwar schon knapp über 30, aber für ein, zwei Jährchen, ich meine, da kennen wir uns aus mit Terron Armstead, würde das schon noch reichen. Und das wäre quasi für die Protection for Tour natürlich noch wertvoller. Und damit hätte ich Trent Brown. Dann haben wir die Spieler jetzt gesnackt. Wir wissen, was die anderen so haben wollen. Und dann geht's tippen gegen den Spread. Ja, das ist ja, ihr kennt das Spielchen. Tobi, du darfst natürlich auch anfangen. Welches Team gewinnt? Ich meine, gut, das muss ich bei dir nicht fragen, weil du tippst immer für die Dolphins, es sei denn, du überrascht mich jetzt. Und mit welcher Punktedifferenz wirst du denn die Dolphins vorne haben? Und das Over-Under liegt tatsächlich bei 2,5 Punkten. Also die Dolphins sind 2 Punkte Favorit in New England. Ist für mich, manche waren so, was, nur 2 Punkte? Für mich ist vollkommen verständlich. Dolphins haben gut performt, die Patriots haben gut performt, die Dolphins sind aber allgemein in der öffentlichen Wahrnehmung das etwas bessere Team. Und dadurch, dass die Patriots zu Hause spielen, sind es dann 2 Punkte, finde ich vollkommen gerechtfertigt, dieses Punkte-Differential. Also Tobi, wie siehst du das Spiel?
Nachdem du mir schon alle Informationen vorweggenommen hast, muss ich gar nicht mehr viel sagen. Wird ein ganz knappes Spiel. Die Patriots sind besser, als sie gemacht wurden. Bei uns hat man gesehen, dass es an der einen oder anderen Stelle noch hakt. Bill Belichick wird es ausnutzen können. Aus meiner Sicht aber nicht ausreichend. Ich gehe tatsächlich mit dem prognostizierten Spread. Ich sag Dolphins mit 3.
Okay. Glaubst du, dass mehr oder weniger als 46 Punkte fallen?
Weniger.
Okay. Frank, wie siehst du das?
Ja, weniger als 46. Ich habe nämlich 45 Punkte. Ich habe ein 24-21 für die Patriots, somit plus 3 für die Pats. Das muss einfach drin sein. Im Home Game. Und ja, schauen wir mal.
Dann passt das schon mal. Da schauen wir mal, ob das auch wirklich so passiert. Ich muss sagen, ich bin zu hyped auf das, was Mike McDaniel gemacht hat gegen die Chargers. Ich habe allen Respekt vor Bill Belichick. Einfach, den muss man mitbringen, weil das, was er aus den Defenses macht, das schaffen ganz, ganz, ganz wenige auf dem Niveau und beziehungsweise über die Zeit wird es vielleicht keinen geben, der es je so geschafft hat. Den Credit muss man ihm wieder geben. Ich bin aber so hyped. Ich bin das, was Mike McDaniel gemacht hat, was er allein an Rhodes und Demo. Oh, wie gesagt, ich könnte da noch die ganze Nacht wahrscheinlich drüber mich freuen, was da passiert ist gegen die Chargers und wie das aussah und ob das nicht noch besser werden kann. Deswegen kann ich nicht anders als für die Dolphins und ich gehe tatsächlich mit plus 5. Ich gehe mit plus 5. Also die Dolphins covern den Split definitiv. Und weil ihr beide sagt unter, ich bin einfach richtig risikobereit. Ich sag über. Und da ich das, die Dolphins ja mit 5 drüber habe, müssen die Dolphins, glaube ich, auch knapp über 30 Punkte machen. Schauen wir mal, ob das passiert. Aber gut, das sind auf jeden Fall die Spreads von uns. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Es sei denn, Tobi.
Ach, Menno.
Was hast du denn?
Nein, alles gut.
Oh, jetzt sind wir am Ende. Aber das ist ja halb so wild. Warte, Tobi, hast du noch was?
Nein, eigentlich nicht.
Gut.
Komm auch schon zu spät.
Ich wollte sagen, Tobi muss gleich los.
So nämlich. Und damit ihr nämlich, wir sind jetzt zu Ende. Das ist richtig. Aber der kommt. Wir haben ja am Donnerstagmorgen kommt der Podcast raus. Ich weiß nicht, wann die Trash Talk Patriots den Podcast veröffentlichen, aber ihr müsst nicht traurig sein, wenn das jetzt hier zu Ende ist. Ihr könnt bei den Trash Talk Patriots weiterhören. Da könnt ihr mehr von Tobi hören und Frank. Wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes. Und Frank, einfach nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, dass du wieder da warst.
Ja, ich danke für die Einladung, immer wieder gerne. Und weil ich jetzt ins Bettchen muss, bin ich beim Trash Talk Patriots Podcast auch nicht dabei. Das machen der Tobi und der Justin, der Fabi und der Tobi mit dem Justin. Es war alles durcheinander. Aber Tobi geht auf jeden Fall dahin.
Ja, so nämlich.
Okay, genau. Und von uns sind Fabi und Justin.
Ja, das ist mir egal, wer da ist.
Das ist mir egal. Genau. Seid ihr noch da? Ach, jetzt bin ich hier ganz allein.
Wunderbar.
Das wäre auch noch so, dass ich eure Folge mache da. Das ist großartig.
Genau, du kannst noch, auch noch schneiden hinterher, wenn du willst.
Schlechtes Thema.
Weil du nicht das tapfere Schneiderlein bist.
Bringt ihm das mal bei. Bringt ihm das mal bei.
Ja, aber ich darf da auch nicht. Ich bin noch auch hier der Anti-Schneider.
Ja. Oh, wunderbar. Auf jeden Fall. Der Link zum Spotify-Kanal der Trash Talk Patriots, den findet ihr in den Shownotes. Haut auf jeden Fall ein Follow rein, weil, wie gesagt, da hört ihr diese Saison ja sowieso oder jede Saison häufiger was von den Miami Dolphins. Auch, weil man zweimal gegeneinander spielt. Und man kann sich auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus informieren. Und wenn ihr uns dabei auch noch unterstützen wollt, dann followt uns einfach überall rein und hinterlasst uns auch Kommentare. Wie fandet ihr die Folge? Was glaubt ihr? Wie geht das Spiel gegen die Patriots aus? Was sind eure Keys to Win? Lasst es uns wissen. Und die Folge ist noch nicht vorbei. Ich hab's vergessen, ich hätte es eher sagen sollen. Tut mir leid. Diesen Sonntag gibt's wieder Dolphins-Content auf dem RTL NFL Radio. Ich bin wieder zu Gast bei Kutsche. Vermutlich gegen 17.15 Uhr. Ich werde aber auch noch Infos schreiben auf Twitter. Wahrscheinlich wann, wo, wie, was. Auf jeden Fall könnt ihr mich wieder im RTL NFL Radio hören. Und ich hoffe, das haben die Leute jetzt überhaupt noch gehört. Wahrscheinlich haben schon alle abgeschaltet, Pech gehabt. So what? Die, die es gehört haben, sagt euren Nachbarn Bescheid, dann wissen die auch Bescheid. Und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned, fin's up.